Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast ist Professor Gerd Ganteföhr. Er ist emeritierter Physikprofessor, Experimentalphysiker, betreibt den sehr sehenswerten YouTube-Kanal Grenzen des Wissens und schreibt auch Bücher, zum Beispiel Die Intelligenz des Universums. Wir wollen heute über insbesondere zwei, finde ich, sehr spannende Thesen sprechen. Einerseits die Frage der Klimakatastrophe sozusagen und wie viel und wie einig sich die Wissenschaft da wirklich ist, was ja immer gerne gesagt wird. Und dann eben auch, wie der Name Ihres YouTube-Kanals schon sagt, was mich sehr interessieren würde, die Grenzen des Wissens, also die Frage, wie viel weiß die Wissenschaft eigentlich wirklich über das Universum, über unsere Welt und wie viel tut sie eigentlich, dass sie weiß und wie sehr prägt das unsere Gesellschaft. Insofern herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Ganteföhr.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Lassen Sie uns einsteigen. Also es herrscht ja medial ein relativ einfaches Bild zur Frage der Klimapolitik. Es gibt die Klimakatastrophe, die uns bevorsteht. Die Wissenschaft ist sich einig und darüber soll es eigentlich auch gar keine Diskussion geben.
Ja, also ich habe ja vor 10 Jahren oder noch länger, 2009 oder sowas, das erste Sachbuch auf der Basis meiner großen Vorlesung Energie und Klima geschrieben. Also eine Vorlesung dauert ja das ganze Semester, das sind irgendwelche 20 Doppelstunden, ja, und da habe ich über Energieerzeugung und über die Klimaproblematik vorgelesen. Das war eine sehr beliebte Vorlesung und dann war mir so aufgefallen, dass die Berichterstattung der Medien an die deutsche Bevölkerung, speziell im deutschen Sprachraum, dass sie irgendwie so von Panik geprägt ist. Und dann habe ich das Buch geschrieben auf der Basis dieser Vorlesung. Klimapunkt oder Doppelpunkt, der Weltuntergang findet nicht statt. Und da fingen meine Probleme an. Ja, das sind politische Probleme, in die ich da reingerannt bin. Ich hatte plötzlich Shitstorms. Ja, also ich hatte auch mal vorhergesagt über relativ einfache Berechnungen damals, wie teuer also diese deutsche Energiewende wird. Dann hatte ich da einen Zeitungsartikel in irgendeiner Zeitung mal publiziert, dass die Energiewende möglicherweise ganz schön teuer wird, viele Milliarden, ja, und da kam schon wieder so ein Shitstorm, ja, und da kamen Forderungen durchaus auch von Landtags- oder ja, anderen Politikern, Abgeordneten, dass der Ganteföhr gefälligst nicht in Zeitungen abgedruckt werden sollte. Und das war mir so vollkommen neu, weil ich aus der Aufklärung komme, also aus dieser Idee des Verständnisses, des Wissens, ja, man hat ziemlich viel Ahnung von Physik, von Energieerzeugung, ich weiß, wie ein Kernkraftwerk funktioniert, ich weiß aber auch, was die quantenphysikalischen Grundlagen einer Solarzelle sind, ja. Und so hatte ich mir ein paar Sachen überlegt, unter anderem, dass die Klimakatastrophe eben nicht stattfindet, sondern dass es wärmer wird, weil wir die CO2-Konzentration, das ist ein Treibhausgas, also ein Erwärmungsgas, weil wir die jetzt eben um ungefähr 50% erhöht haben und deswegen wird es wärmer. Aber das ist ein Problem. Es ist nicht der Weltuntergang. Und genau das habe ich versucht, den Menschen draußen in Deutschland mitzuteilen, in sehr vielen verschiedenen Vorträgen. Bleibt ein bisschen auf dem Teppich, wir werden nicht untergehen. Und wir müssen mit dem Problem ja irgendwie klarkommen und zwar global, weil wir in Deutschland alleine können es sowieso nicht retten. Und ich war sehr verblüfft über die Wut, die mir da entgegenbrandete, auch von durchaus Professoren, Professorinnen, Kollegen aus diesem Klimaforschungsbereich und war vollkommen verdattert. Ich dachte, hey, glauben die wirklich, dass wir jetzt sterben, wenn es 2 oder 3 Grad wärmer wird? Ja? Und dann habe ich mit Verzögerung und dann fing ich eben an, mich auch für Politik und Wirtschaft zu interessieren, habe ich verstanden, dass es da ganz andere Gründe gibt, warum man diesen Weltuntergang so dermaßen stark propagiert. Es hat was mit Geld zu tun und es hat was mit dem politischen Umbau unserer Demokratie zu tun. Und an der Stelle war ich dann erstmal erschüttert und habe gedacht, naja, ich bin Physiker. Ja, aber der große Punkt ist, wo ich eigentlich immer versuche, darauf hinzuweisen, ich weiß, warum es auf einem Berg kalt ist. Und wenn man einen Klimakleber, ne, das sind diese Typen, die sich, es ist glaube ich aus der Mode gekommen, ne, die haben sich so auf die Straße geklebt.
Umbenannt, ja. Und so weiter, ja.
Ach, die heißen nicht mehr so.
Nee, die heißen jetzt, ich glaube, nächste Generation oder so.
Nicht mehr letzte Generation. Das sind andere, oder? Jedenfalls, dass es selten vorkommt, ist gar nicht, dass sie wissen, warum es auf einem Berg kalt ist oder warum Kohlendioxid ein Treibhausgas ist und Sauerstoff, O2 und Stickstoff, die beiden Hauptgase der Atmosphäre, eben nicht. Ja, da geht's also tief in die Physik und in die Chemie. Und ich habe festgestellt, dass also diese Leute, die sehr stark aktivistisch unterwegs sind oder auch in den Medien unterwegs sind, dass deren Qualität, also deren Merkmal ist, dass sie eben, die sind nicht belastet mit tiefem Wissen. Ja. Ah, sorry, dass ich das so sage, aber ich bin ziemlich erbost, weil ich so angefeindet wurde.
Ja, das verstehe ich schon. Also was Mich interessiert ist die Frage, es gibt ja dieses Wort Klimaleugner, das wird Ihnen ja sicherlich auch schon begegnet sein, mit dem vieles diskreditiert wird. Ja. Und was ja spannend ist, ist, dass das sehr unscharf verwendet wird. Also es geht ja nicht nur um die Leugnung sozusagen des Treibhauseffektes an sich schon, sondern es geht ja schon um Fragestellungen wie die, die Sie jetzt schon aufgeworfen haben. Also die Frage, wie schlimm ist dieses Problem, wie katastrophal auf einer Rangliste verglichen mit anderen Problemen und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Frage, die ich mir stelle, ist eben, wie sehr ist dieses Bild von die Wissenschaft ist sich einig, die Klimakatastrophe und so weiter, wirklich geprägt eigentlich von der Wissenschaft, was auch immer das ist? Und wie sehr sind es eigentlich nur Aktivisten, die behaupten, für die Wissenschaft zu sprechen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also wir haben da einen Teilbereich der Physik, also die allermeisten Physiker, Physikerinnen, die in der Festkörperphysik, in der Nanotechnologie, in der Astrophysik unterwegs sind, sind unpolitisch. Das sind Leute, die haben keine Agenda, um die Gesellschaft umzubauen, um durchzusetzen, dass die Gesellschaft meinetwegen übergeht in so eine Art Planwirtschaft, wo alles Mögliche verboten und erlaubt wird, sondern sie suchen nach Erkenntnis. Und es gibt so ein paar Bereiche, dazu gehört auch die Kernenergie, aber auch natürlich das Klima, wo wir eine starke Politisierung der Physik haben. Und da haben wir es dann auch mit Kollegen, Kolleginnen zu tun, die also eine Agenda haben. Die wollen was erreichen. Die wollen unsere Gesellschaft umbauen. Und dann haben wir das Problem, dass sie nicht mehr nur nach Wahrheit suchen, ja, also nicht die wahre, nicht das Verstehen. Ja, wie ist das denn wirklich mit dem CO2? Wird das jetzt wirklich so heiß? Oder was passiert denn wirklich mit den Bäumen? Werden die jetzt alle sterben, wenn es 2 Grad heißer wird, oder Korallen. Das ist so eine These vom Weltklimarat, dass bei 2 Grad Erwärmung die Korallen alle sterben, die Korallenbleiche. Ja. Wollen die wirklich das verstehen oder suchen sie Argumente aus ihrer Wissenschaft, die sie dann verstärken, um ihre politischen Ziele durchzusetzen? Mhm. Und diese Kolleginnen und Kollegen, die eben zum Teil eben in diesen großen, also im Weltklimarat zu finden sind, die sind in so einem Mischzustand aus wirklichem Physiker, Physikerin, also Erkenntnis, Kenntnissuche und Aktivist. Man will die Gesellschaft umbauen. Und was mich eben so verblüfft hat, ist, oder was ich nicht kannte vorher in meinem normalen Bereich, ja, ist, dass diese Leute dann plötzlich jeden, der zur Mäßigung aufruft und sagt, ja, Moment mal, so schlimm ist ja nur auch wieder nicht, angiften, als wäre man ein mittelalterlicher Ketzer, der auf so einem Scheiterhaufen verbrannt werden muss, ja. Weil wir das in der Physik nicht haben. Da sind alle Theorien, in der richtigen Physik, ja, alle Theorien, alle Gedanken, die Leute haben, sind gleichberechtigt nebeneinander. Und da kann auch einer sagen, Leute, wenn es 3 Grad wärmer wird, haben wir vielleicht ein Riesenproblem, aber werden nicht aussterben. Aber wenn man das in Deutschland, das ist übrigens nur Deutschland, ne? Wenn man das in Deutschland sagt, dann ist man sowas wie ein mittelalterlicher Ketzer, der an den Pranger kommt. Das ist aber keine Naturwissenschaft, da sind wir eigentlich mehr in so einem religiösen Bereich.
Aber was steckt denn da dahinter oder wie kommt das? Weil man hat ja das wirklich das Gefühl, auch wir jetzt als sozusagen politisches Format, das ist eigentlich, ich würde sagen, in Deutschland aktuell keine Frage gibt, wahrscheinlich, die mit einem so großen Tabu belegt ist, wie genau sozusagen nur das Andeuten der Klimafrage auf so einer wissenschaftlichen Ebene. Also die ganze Debatte, etwas verkürzt, zur Klimafrage politisch, findet ja auch nur auf der Ebene statt. Wir bestreiten überhaupt nicht, dass es die gigantische Klimakatastrophe gibt, dass wir alles danach ausrichten müssen. Wir reden nur noch über das Wie.
Ja.
Also dieses ist ja schon ein gewaltiges Tabu, wo es ja relativ schwer mir jetzt erstmal als naiver Beobachter fällt, zu fragen, warum ausgerechnet diese Frage so tabuisiert ist, weil es ja erstmal eine wissenschaftliche Frage ist und gar nicht so sehr eine politische.
Sie fragen mich jetzt, warum das ausgerechnet in Deutschland so ist, ja, oder wie, warum das kommen konnte?
Ja, wieso diese Frage ausgerechnet so tabuisiert ist.
Oh, dann müssen Sie tief in das Verhalten von so Menschengruppen eintauchen. Also ich denke, gerade bei jungen Leuten, wir hatten ja die Klimajugend, ja, also junge Leute suchen ja, also wir müssen jetzt, das ist schon Verhaltensforschung von so Menschengruppen, da habe ich auch mal ein Buch drüber geschrieben, weil wir in Konstanz an meiner Universität so einen Forschungscluster hatten oder bis vor kurzem hatten, über das Verhalten von kollektiven Systemen, von Vielteilchen System. Und in der Soziologie ist das Verhalten von Menschengruppen. Also Movements im Englischen, das sind Bewegungen. Und wir haben im Westen, gerade in Europa, so eine Leere. Ja, weil es gibt keine Religion mehr und es gibt auch den Nationalismus nicht mehr. Und ich glaube, dass junge Leute, speziell junge Leute, die suchen nach einem Inhalt ihres Lebens, wofür sie sich einsetzen können. Ja, die wollen also irgendwas machen, wo sie jetzt sagen, ich setze mich jetzt ein für was Gutes. Und da kam gerade, also hier die Greta Thunberg zum Beispiel als so eine Ikone, die ja schon fast sowas ja wie so ein Religionsgründerin oder sowas, ja, so jemand, dessen Porträt man sich an die Wand hängt, und sie war so eine Führungspersönlichkeit, die den Menschen sagt, so unsere Welt wird untergehen, wenn wir uns jetzt nicht für diese Idee des Klimaschutzes einsetzen. Es gibt den Menschen erstmal ein Gruppengefühl, sie können sich einer Gruppe zuordnen und sie haben ein Ziel und sie können sich als die besseren Menschen fühlen. Also diese Idee, der bessere Mensch zu sein, den finden wir eigentlich in allen Ideologien, große Ideologien. Da gibt es also religiöse, aber auch natürlich politische Großideologien. Und ich glaube, das ist so ein Mechanismus. Also Ausgangspunkt ist da eigentlich die Lehre, also diese philosophische Lehre. Es gibt kein Ziel mehr, warum man in Deutschland oder im Westen so, warum man überhaupt lebt. War das jetzt zu allgemein?
Nein, ist schon interessant. Also ich würde vielleicht nochmal so fragen, ich würde sagen, man hat ja, wenn man sich überhaupt nur heranwagt an dieses Thema, extreme Folgen zu tragen. Man wird dafür stigmatisiert und fertig gemacht. Also ich glaube, es gibt auch für uns jetzt kein risikoreicheres Thema als dieses. Und Sie haben das ja auch selber erlebt, vielleicht können Sie das auch nochmal erzählen, an Ihrer eigenen Universität eigentlich.
Naja, also ja, das ist eben was mich sehr stark betroffen gemacht hat. Also ich habe mich 25 Jahre, wie lange war ich an der Uni Konstanz? Ich bin 97 am 1. Januar berufen worden und ich habe diese Universität geliebt. Ja, also die Uni Konstanz ist eine sehr kleine Universität und sie hat eigentlich nur diese klassischen Wissenschaften, also Ingenieurswissenschaften, Medizin hat sie nicht. Das heißt nur das, was man so als die klassische, also Physik, Chemie, Biologie, Mathematik und dann eben die Sozialwissenschaften und Jura, also solche Sachen. Da hat sich also sehr fokussiert und ist ein sehr überschaubarer Laden. Jeder kennt jeden. Ja. Ich war auch sehr stark engagiert in der universitären Selbstverwaltung. Ich war da also mehrfach Fachbereichssprecher. Ich war auch Vizedekan. Bis zum Dekan habe ich es nicht geschafft, der ganzen Naturwissenschaften. Und hatte sehr viel auch mit dem Rektorat zu tun. Über 25, also wie viele Jahre sind das hier, muss man ausrechnen. Also 25 Jahre oder sowas in der Preislage. Ja. Und dann fast zum Schluss werde ich zur Rektorin gerufen und sie eröffnet mir, dass ein Verfahren gegen mich eröffnet wurde wegen verfassungswidriger Äußerungen in meinem YouTube-Kanal. Und ich bin ja fast vom Schuh gefallen. Erstmal wusste ich gar nicht, was ist denn eine verfassungswidrige Äußerung? Was muss denn da sagen? Dass wir nicht aussterben werden, wenn es 2 oder 3 Grad wärmer wird? Ist das verfassungswidrig? Also jetzt schon. Ist ja neu ins Verfassungs-, aber damals war das noch nicht drin, ja. Und ich dachte, was ist denn? Und dann habe ich im nächsten Augenblick gedacht, ja, diese Leute, die da dieses Verfahren gegen mich durchgeführt hatten, es war nämlich schon durchgeführt, sie haben nichts gefunden, sonst wäre ich wahrscheinlich ins Gefängnis gewandert, ja. Aber diese Leute, die das gemacht haben, die kenne ich alle, die waren anonym, ich wusste es, nur die Rektorin eben selber, die war natürlich nicht anonym, die hat mir das mitgeteilt im Zweiergespräch, ja, die wussten, wer ich bin, ja, und da hätte ich mal gedacht, kommt vielleicht mal einer und sagt, hör mal Gerd, da läuft so ein Verfahren gegen dich, wegen verfassungswidriger Äußerungen, und wenn die was finden, dann verlierst du deinen Job, deine Rente, kommst vielleicht, was passiert denn da, kommt man ins Gefängnis oder sowas, ja, da muss ich flüchten, ja, dann flüchte ich über die Grenze, wohin denn, keine Ahnung, wohin ich da flüchten muss, ja, das wird ja absurd. Ja, und ich habe immer gesagt, ich mache Videos, was ein Treibhausgas ist, warum CO2 ein Treibhausgas ist, oder ein Video, warum ist auf dem Berg kalt. Ja? Ich sage allerdings auch, es war in der Vergangenheit auf der Erde auch mal 10 Grad wärmer und das war für das Leben insgesamt sehr gut. Ja? Da liefen nämlich diese Dinosaurier auf der Erde rum. Ja? Also das kann man jetzt als Verharmlosung darstellen und natürlich wollen wir keine 10 Grad Erwärmung, weil dann der Meeresspiegel 80 Meter höher ist, was auch ein bisschen blöd ist. Ja? Aber ich habe doch nichts Verfassungswidriges gesagt. Ich habe doch bloß das gesagt oder erzählt den Leuten, also ja, in der Intention, die Panik. Ja. Ich war gegen die Panik unterwegs. Ich glaube, das war das Verfassungswidrige, was denen nicht gepasst hat. Ich habe mich gegen die Panik. Man hat mit meiner Physik Menschenangst eingejagt. Die Physik hat aber immer versucht, oder die moderne Naturwissenschaft, von der Angst und vom Aberglauben wegzukommen.
Und hat man ihn dann irgendwann mal gesagt, was jetzt konkret eigentlich der Vorwurf war? Also das ist Kafkaesk geblieben.
Ich habe allerdings auch nicht nachgefragt. Ich war, also Ich bin doch jetzt hier nicht der Dissident oder der Oppositionskämpfer, ja, wie Che Guevara oder wie die alle heißen. Ja, ich bin Naturwissenschaftler. Ich war ewig im Labor und hatte größte Mühe, überhaupt mit Menschen irgendwie umzugehen. Ja, ich kann sehr gut mit Lasern umgehen, Vakuumapparaturen, aber doch nicht mit Menschen. Ja, und jetzt habe ich auf einmal so ein rein politisches Problem am Hals. Und was ist das denn jetzt? Ja, nein, ich habe nicht nachgefragt, weil ich eingeschüchtert war.
Ich finde das ein spannendes Beispiel, weil es ja eigentlich so verrückt ist, wie Sie es gerade gesagt haben. Sie sind ja erstmal Wissenschaftler und Sie stellen ja auch in Ihrem YouTube-Kanal gar keine großen politischen Forderungen auf, sondern Sie erklären ja Ihren Blick auf die wissenschaftliche Situation und so. Und das wird aber dann sozusagen, dagegen wird ja vorgegangen mit dem Subtext. Die Wissenschaft ist sich ja einig, dass es so und so ist. Also abweichende Meinungen, die dienen ja dann wiederum nur sozusagen der Suggestion oder der Panik oder der Vermeidung von Panik, wie auch immer. Jedenfalls ist es deswegen verboten. Das ist also schon so ein Schluss, der Atemraum ist.
Ja, das ist ja sowieso Quatsch. Die Wissenschaft, wenn sich die Wissenschaft einig wäre über alles, dann wäre sie tot. Die Wissenschaft lebt vom Skeptizismus. Ja, dieser Einstein hat sich gefragt, was soll das denn, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist? Das geht doch überhaupt nicht. Ich kann ein Elektron nicht weiter beschleunigen als auf 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und dann hat er die ganze newtonsche Mechanik über den Haufen geworfen oder jedenfalls erweitert. Aber nur, weil er darüber nachgedacht hat, das kann eigentlich nicht stimmen, was die normale Mechanik bis zum 19. Jahrhundert geglaubt hat. Und nur aus der Skepsis heraus ergibt sich was Neues. Die Wissenschaft lebt von Skepsis. Aber die Klimawissenschaft bekämpft Skepsis mit aller Macht. Also ist es keine Wissenschaft. Sorry, dass ich das so hart sage. Ja. Aber damit meine ich jetzt nicht die ganze Natur, also Klimawissenschaft, sondern man muss da nochmal sehr genau trennen. Es gibt einen Haufen Klimaforscher auf dem Planeten, die machen experimentelle Klimaforschung. Also da, wo man also tatsächlich eine Aussage auch experimentell überprüfen kann. Das, was für gemeine Klimaforscher sind, sind diese Klimacomputerwissenschaftler, die Prognosen machen. Und genau die bekämpfen mich mit aller Macht. Aber genau deren Ergebnisse und Prognosen kann man nicht experimentell überprüfen. Ich hatte betont, dass ich Experimentalphysiker bin. Die Naturwissenschaft lebt aus der Gleichheit oder Übereinstimmung von Experimenten und Theorie. Und das haben wir in der prognostizierenden Klimawissenschaft. Also das ist eigentlich nur ein kleines Teilgebiet der Klimatologie. Das ist aber das Teilgebiet, was die Politik und unsere Nation vor sich her treibt. Mit ihren Prognosen. Ja. Und genau die bekämpfen mich.
Wie sehr spielt da eigentlich eine Rolle in diesem spezifischen Teil der Klimaforschung, dass ja jede Entwarnung eigentlich auch so ein bisschen die Grundlage dieser Wissenschaft ein bisschen in Zweifel zieht oder jedenfalls gegen das eigene Interesse eines solchen Forschers geht, der ja vielleicht den nächsten Lehrstuhl haben will und so weiter. Also die Existenz dieser ganzen Forschung basiert ja eigentlich darauf, dass es immer schlimmer werden muss.
Ja, also was mich sehr gewundert hat, ist, dass ein Freund von mir von einem Klimaforscher bedroht wurde, dass er gefälligst aufzuhören hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Er würde sonst, also mein Freund, seinen Job verlieren. Und da habe ich gedacht, ja, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir in der Mafia oder was? Ja, demnächst werden noch die Familienmitglieder bedroht. Also das sind alles Sachen, die es in der richtigen Wissenschaft nicht gibt. Also es ist mir nie in meinem ganzen Leben als normaler Wissenschaftler, ist mir das nie begegnet. Und wir haben dann lange überlegt, was ist denn da los? Das war jetzt so ein Klimaprognostizierer, der da diese Drohung ausgesprochen hat. Und dann habe ich gedacht, die leben ja davon. Die leben von der Angst. Und das sind ganz viele, ganze Forschungsinstitute, die leben von der Angst. Das heißt, sie können es nicht zulassen, dass irgendjemand, der vielleicht auch noch Ahnung von Physik und von Klima hat, ja, dass der daherkommt und sagt, ja, Moment mal, jetzt bleiben wir mal ein bisschen auf dem Teppich, weil diese Panik ist ihre Lebensgrundlage. Also nur so kann ich diese hysterische Abwehr meiner Person, meiner Aussagen und auch aus meinem Umfeld verstehen.
Lassen Sie uns mal über so ein paar Punkte sprechen. Eine große Frage sind ja die berühmten Kipppunkte, also auf der ganz vieles ja beruht. Und auch über die darf man ja eigentlich wenig diskutieren.
Ja, wenn Sie so einen allgemeinen Begriff nehmen, Kipppunkte, man müsste das schon ein bisschen...
Ich meine schon auf die Klimawandel bezogen.
Es gibt ja irgendwie 5 oder 10 Kipppunkte, die diese Klimaforschung erdacht hat. Ja. Und ich habe mich mit 3 oder 4 ein bisschen näher beschäftigt und auch mit, sagen wir mal, unpolitischen Klimaforschern, die gibt es ja auch noch, mit denen unterhalten. Und auch diese Klimamodelle, die produzieren, reproduzieren werden die Kipppunkte nur mit großer Gewalt. Also es gibt einen Kipppunkt, wenn das Grönlandeis abtaut, dann soll es zu einer Abkühlung in Nordeuropa kommen, weil der Golfstrom kollabiert. Ja, das ist nicht reproduzierbar, das ist eine Erfindung. Ja. Also der Golfstrom stoppt nicht einfach so. Weil dieses Nordatlantikbecken, jedes Meeresbecken, das hat bedingt durch die Erddrehung einen großen, ja, so eine Art Strudel ist das, ja. Also eine kreisförmige Meeresströmung, die auf der Ostküste von Amerika nach Norden geht und dann in Europa und in Teilen von Nordafrika wieder nach Süden. Das Ganze ist also so ein großer Wirbel und den finden wir in all diesen großen Meeresbecken, ja. Und der Golfstrom ist ein Teil dieses Wirbels und der Wirbel wird angetrieben durch die Corioliskraft. So, und die Corioliskraft hängt damit zusammen, wie die Erde sich dreht, nämlich linksrum oder rechtsrum. Wenn der Golfstrom zum Stehen kommt oder gar rückwärts fließt, dann würde das schon gehen, wenn sich die Erde auf einmal andersrum drehen würde. Dann würden wir aber einen Ruck verspüren. Mhm. Das ist jetzt ein Scherz.
Soweit habe ich schon verstanden. Ja.
Ja, das ist einfach Quatsch. Ja, der Golfstrom kann sich abschwächen. Das hat tatsächlich was mit der Dichte des Wassers und dem Süßwassergehalt und solchen Sachen zu tun. Aber da kommt es auf gar keinen Fall in seriösen Klimamodellen zu einer Eiszeit in Skandinavien oder in Nordengland, sondern was passieren könnte, ist, dass die Erwärmung, die ja sowieso auf den hohen Breiten sehr stark ist, dass diese Erwärmung nicht ganz so stark ausfällt, wie sie ohne diesen Effekt der Abschwächung des Golfstroms ausfallen würde. Und das Lustige ist, und das finde ich wirklich zu witzig, so steht es in den großen Berichten des Weltklimarats drin. Da steht nämlich haargenau drin, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, das sind ja Prognosen, der Weltklimarat ist sich darüber im Klaren, dass es Prognosen sind, dass sich der Golfstrom abschwächen wird, eventuell um 20, 30, 40%, und dass dann das Erwärmungssignal in den hohen Breiten in Europa ein bisschen schwächer ausfällt als sonst. Aber wärmer wird es trotzdem. Also das zu diesem Kipppunkt.
Ja, und die anderen Kipppunkte?
Ja, gibt's jede Menge, die fallen mir jetzt nicht alle so schnell ein. Ja, müsste man, was hatten wir denn noch? Wir hatten so, aber diese Kipppunkte sind, es sind nicht Linearitäten. Sie können immer sagen, dass in einem chaotischen System, das Klimasystem ist chaotisch, dass plötzlich irgendwas vollkommen umkippt und irgendeine Katastrophe auftritt. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass wir in der Tat instabile Kipppunkte in den Eiszeiten haben. Also wenn wir in die Klimavergangenheit schauen, da gibt es die letzten ungefähr 100.000 Jahre war ja Eiszeit, bis vor 10.000 Jahre, da hat das Temperatursignal so wie so ein Wackelkontakt, ist dann plötzlich 3, 4, 5, 6 Grad hochgegangen, wieder runtergegangen und wieder hochgegangen. So, allerdings ist es nie höher gegangen als die Temperatur in einer Zwischeneiszeit, in der wir uns im Augenblick befinden. Aber in einer Zwischeneiszeit war das Klima auch in der Vergangenheit super stabil. Also egal, was da passiert ist, ein Meteoriteneinschlag oder sonst was, also jetzt mal ein bisschen 1, 2, 3 Jahre kühler, aber es war super stabil. In den Zwischeneiszeiten ist der Klimazustand außergewöhnlich stabil. Und den können wir mit unseren CO2-Emissionen und was wir da alles so treiben, können wir, glaube ich, nicht so ohne weiteres umkippen.
Mhm. Inwieweit hängt das eigentlich damit zusammen, dass auch vermittelt wird, das hängt ja auch immer an diesen Modellen, dass quasi die Wissenschaft eigentlich weit mehr über diese Klimazukunft weiß oder sie tut so, es wird gesagt, sie wisse mehr, als sie tatsächlich eigentlich überhaupt wissen kann.
Was war jetzt die Frage? Das habe ich nicht ganz
verstanden. Ja, also sozusagen, dass eigentlich so getan wird, als wären wir eigentlich allwissend, was das Klima angeht, obwohl da ganz viele Dinge sind, die wir gar nicht wissen können.
Es ist ein chaotisches System. Es sind viele Dinge in der Vergangenheit ungeklärt. Man findet auch, Paläoklimatologie in der Erforschung der Klimaänderungen der Erdvergangenheit. Da findet man auch immer mal wieder neue Erkenntnisse. Aber was man so grundsätzlich sagen muss, ist, dass wir ein chaotisches Verhalten haben. Also zum Beispiel, da gab es ja die römische Warmzeit. Da war in London, wurde Wein angebaut oder sowas, Oder jetzt hat man vor kurzem in irgendwelchen abtauenden Alpengletschern irgendwelche Baumstämme gefunden, die da konserviert waren aus einer Zeit, als in 3000 Meter Höhe, also vor 2000 Jahren ungefähr, da Bäume wuchsen. Mhm. Ne? Da war es also offensichtlich schon wärmer. Also eine normale Klimafluktuation in einem chaotischen System. So, aber was wir dem unterlegen, ist dieses Anwachsen der CO2-Konzentration. Und dass wir überhaupt auf der Erde leben können, das liegt eben nur an den Treibhausgasen. Das Haupttreibhausgas ausgegaster Wasserdampf, dann kommt CO2 und dann kommt Methan. Aber CO2 ist eigentlich der treibende Faktor. H2O, das Wasser folgt. Und deswegen kann man schon ziemlich sicher sein, dass es wärmer werden muss, wenn man das CO2 hochfährt. Ja. Und da würde ich mal sagen, okay, da kann man ziemlich sicher sein, dass das so ist. Ob dann die Hurrikans zunehmen, das ist zum Beispiel schon wieder hochgradig umstritten. Ist keineswegs klar, dass die großräumigen Stürme wie Taifune und Hurrikans, dass sie zunehmen, bloß weil es wärmer wird. Das ist auch im Weltklimaratsbericht steht das so, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, aber keine Evidenz. Also die einzelnen Folgen der Erwärmung, die sind unklar. Aber dass man jetzt wirklich sagen kann, okay, ich fahre das CO2 langsam hoch, wir sind jetzt bei 430 Parts per Million und dann muss es eben wärmer werden, aber dann geht es schon los. Um wie viel denn wärmer? Dann wird es schon wieder unsicher. Aber dass es wärmer werden muss, das würde ich schon sagen. Das ist so.
Mhm.
Beantwortet das Ihre Frage?
Ja, nee, ich frage ja.
Also das würde ich für sicher erachten.
Ja, und aber diese Frage, wie viel Grad überhaupt, die ist ja auch so ein bisschen, da gibt es ja immer diese großartigen Modelle, aber wie genau die sind, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen offen.
Das weiß man eben nicht. Also man kann sagen, wenn wir jetzt also wirklich auf 600, 700 Parts per Million, also eine Verdopplung hochfahren, das ist mehr als eine Verdopplung, aber dann kommen wir bei, 3 plus minus 2 Grad an. Also der Fehlerbalken ist größer als die Temperaturerhöhung. Nein, nicht größer, nein, stimmt nicht. Also es geht ja nicht ins Negative. Aber es ist ein Riesenfehler, weil es zu viele unbekannte oder sagen wir chaotische Rückkopplungen im Klimasystem gibt.
Mhm. Dann ist ja die nächste Frage, die sich da auch so ein bisschen anschließt, worüber Sie auch viel in den Videos gesprochen haben, ist die Frage, was eigentlich überhaupt eine realistische Klimapolitik sein könnte, wenn man das jetzt ändern möchte, weil da im Endeffekt immer es darum geht, in der dritten Welt diese Reduktion von CO2 durchzusetzen.
Ja, also ich glaube, es sollte den Deutschen jetzt irgendwann mal klar werden, dass sie in Deutschland nicht höchstpersönlich das Klima retten können, weil sie ein entsetzlich kleines Land sind. In Deutschland lebt ein Hundertstel, 80 Millionen oder 85, ein Hundertstel der Weltbevölkerung. Und die Schweiz will ja auch das Klima retten mit ihren 8 Millionen. Da wohnt aber nur ein Tausendstel der Weltbevölkerung. Ja, da haben wir jetzt also dieses Hundertstel oder Tausendstel der Weltbevölkerung. Und das sagt der ganzen Weltbevölkerung, oh Leute, wir müssen jetzt mal da lang gehen, wo wir lang gehen. Und die Weltbevölkerung, die habe ich jetzt vor kurzem mal kennengelernt. Ich war im Januar und Februar in Südostasien, habe da unter anderem auch sehr viele Chinesen kennengelernt, weil da Chinese New Year war. Und die Chinesen, die schwärmen da in hellen Scharen in die Nachbarländer aus, in den Ferien. Und ich habe dann auch Physiker da getroffen, also aus China, beziehungsweise aus Malaysia, aus Singapur. Habe die mal gefragt. Ja, also Leute, also jetzt so ein Kollege, Also ist jetzt ein Physiker, jetzt nicht unbedingt aus der Forschung, sondern von so einem internationalen Konzern, aber mit chinesischen Wurzeln. Und habe ihn gefragt, hör mal, sag mal, du machst dir ja eigentlich Sorgen, wenn es wärmer als 2 Grad wird. Und wir saßen da in Malaysia und da ist die Jahresmitteltemperatur 28 Grad. Hier bei uns ist sie irgendwelche 10 Grad oder sowas, ja. Und der Kollege meinte dann zu mir, ja, er wüsste schon, dass sich die Deutschen riesige Gedanken machen über die Klimaerwärmung. Aber das wäre jetzt aus Südostasien so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil wir ja alle in Südostasien wissen, dass die Deutschen in ihrem Winter immer nach Thailand fahren. Offensichtlich ist es ihnen also in ihrem Land zu kalt. Und sie in Südostasien, sie haben noch ein paar andere Probleme als 2 Grad Klimaerwärmung. Wie gesagt, es ist da 18 Grad im Jahresmittel wärmer als in Deutschland. Ja. Die Differenz zwischen 8 oder 10 und diesen 28. Und sie haben wirklich ein paar andere Sorgen und würden sich jetzt, also Umweltschutz zum Beispiel mit Plastik oder sowas, mal Wasserversorgung ist ein ernstes Thema. Oder der Müll, der in Malaysia da immer noch überall rumliegt und sowas. Und dann brauchen die noch Wohnungen. Die haben bei Weitem nicht genug Wohnungen. Wie verrückt werden Wohnungen gebaut in Malaysia. Ja. Und das hat er mir erklärt. Und Deutschland wäre da so ein bisschen exotisch. Und es täte ihm auch so ein bisschen leid, weil er das Gefühl hat, dass sich Deutschland da in irgendwas verrannt hat. Er ist sich schon darüber im Klaren, dass die Klimaerwärmung, wenn sie mehr als 2 Grad, 1,5 haben wir ja jetzt schon, wenn sie mehr als 2 Grad wird, dass wir international was machen müssen. Aber das funktioniert ja nur, wenn wir das mit den Afrikanern, Südamerikanern, den Amerikanern und den Chinesen zusammen machen und doch nicht die Deutschen alleine. Also der meinte, wir in Deutschland oder auch in der Schweiz, ich lebe ja in der Schweiz, wir haben so ein bisschen so einen Schaden.
Ja, es ist, finde ich, ja auch wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich wundere mich da immer, wie in Deutschland darüber geredet wird. Auch eine moralische Frage. dass ob jetzt in der dritten Welt, in Ländern, die wirklich bitterarm sind, die wirklich noch Probleme mit der Lebensmittelversorgung oder mit sauberem Trinkwasser und so weiter haben, dort jetzt anfangen zu wollen, dort Klimaschutz zu betreiben oder dass auch Entwicklungshilfe darauf ausgelegt wird, in Indien jetzt Klimaschutzpolitik zu machen, wo man sich eigentlich fragt, könnte man den Indern nicht vielleicht, wenn man ihnen was Gutes tun will, auf irgendeiner anderen Ebene, die da vielleicht ein dringenderes Problem ist, was Gutes tun? Also das ist ja auch eine starke Forderung an Länder der dritten Welt, dass die jetzt schon ihre Energie runterfahren sollen und so weiter, obwohl sie die ja noch viel dringender in gewisser Hinsicht brauchen als wir.
Das wird sich umkehren. Also China ist in all diesen, also Energieerzeugung ist China Spitze. China hat die Mobilität elektrifiziert. Die bauen wie verrückt diese Elektroautos. Sie erzeugen, also was ich sagen will, ist, dass Deutschland überhaupt nicht mehr Vorbild ist. Übrigens alle Solarzellen in Deutschland stammen ja sowieso aus China. China hat es geschafft, die Photovoltaik bezahlbar zu machen. Das war die große Leistung der Chinesen. Ja, die Deutschen haben vielleicht die Solarzelle erfunden, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, aber die Massenproduktion, die ist bezahlbar macht, auch für Indien. In Indien stand bis vor kurzem das größte Photovoltaikkraftwerk der Welt, und zwar in einer Wüste, weil in einer Wüste macht es nämlich Sinn, Photovoltaik zu betreiben, weil da scheint die Sonne. Das ist das Eigentümliche von Wüsten, ja, an der Grenze zu Pakistan. 50 Quadratkilometer ist das Ding groß, ja. Produziert für 3 Cent die Kilowattstunde Strom. Und wenn ich sage, ja, bei uns in Deutschland oder in der Schweiz kostet es hier, ändert sich ständig, 30 Cent die Kilowattstunde, dann denken die da drüben in Südostasien schon wieder, wir haben sie nicht mehr alle, weil die können unmöglich 30 Cent die Kilowattstunde bezahlen. Ja? Da kostet der Photovoltaikstrom 3 Cent die Kilowatt. Das ist auch tatsächlich der wirkliche Preis, wenn man es in so einer Wüste betreibt. Und gleichzeitig entwickelt Indien Thoriumreaktoren zusammen mit China, also nicht zusammen, sondern China auch. Das sind hochmoderne Kernreaktoren oder auch diese Small Modular Reactors. Also die versuchen in diesen Ländern alle Energiequellen, die es überhaupt gibt, auch die Windenergie, aber auch die Kohlekraft eben zu optimieren, weil sie haben einen enormen Energiehunger. Und Xi Jinping, der chinesische Ministerpräsident, hat, soweit ich ihn verstanden habe, ich habe so ein paar Reden von ihm gelesen, also auf Englisch, die werden aus dem Chinesischen übersetzt, dass er als erstes jedem Chinesen ein anständiges Leben garantieren muss und dass der Klimaschutz, wie in Deutschland fordert, er hatte sich übrigens ein bisschen darüber mokiert, dass da so andere Länder meinen, sie könnten irgendwelchen Ländern Vorschriften machen, weil sie angeblich moralisch überlegen sind. Ja. Der Riese China, ja, der guckt ja auf dieses kleine Deutschland, die Maus, und sagt, hä, du bist moralisch überlegen. Ja. Dass er erst also all seinen Chinesen ein anständiges Leben garantieren muss, und dann kann man mal in aller Ruhe über Klimaschutz nachdenken. Sie haben allerdings die meisten Windräder und die meisten Quadratkilometer, also abgesehen von Indien, weiß ich nicht, an Solarzellen. Also sie investieren massiv in erneuerbare Energien, aber auch massiv in neue Kohlekraftwerke, neue Gaskraftwerke und neue Kernkraftwerke. Das ist China.
Ja, also bei aller scharfen Kritik an Xi Jinping, aber das ist ja irgendwie klar, wenn er das so sagt, er muss erst den Chinesen ein irgendwie normales Leben ermöglichen. Ich wundere mich dann immer, wie denkt man denn in Deutschland wirklich, dass solche Länder mit solchen auch noch Armutsverhältnissen, solchen Lebensstandards, dass die Regierung es überhaupt, ja, dass sie überhaupt könnten, jetzt sich ernsthaft mit Klimaschutz zu beschäftigen oder dafür jetzt sagen, wir opfern jetzt Milliarden unserer Volkswirtschaft für den Klimaschutz. Das ist doch wirklich, also außerhalb von Ländern, die wirklich so einen Lebensstandard haben, von Deutschland sowieso undenkbar eigentlich, oder?
Aber ist das nicht in Deutschland auch so, dass man mit Gewalt den Klimaschutz oder die Energiewende durchsetzt, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, wie das den Einzelnen betrifft? Ich spreche jetzt mal das Heizungsgesetz an. Da sagt man der alten Oma, die in so einem alten Häuschen, was sie sich zusammen mit ihrem Mann, der vielleicht gestorben ist, abgespart hat, ja, hat sie nur endlich mal ein eigenes Häuschen und da ist eben eine alte Dieselölheizung drin, ja. Da sagt man ihr, das verbieten wir dir jetzt. Du musst jetzt für 150.000 eine neue Wärmepumpe einbauen mit einer Fußbodenheizung oder 80.000 oder was das kostet, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen unmenschlich, finde ich. Ja. Also ich finde, man muss Klimaschutz mit den Menschen machen. Also und zwar mit allen Menschen, nicht bloß mit denen, die das Geld dafür haben. Ja. Aber das ist in Deutschland und das gilt erst recht für die Länder draußen. Und ich glaube, Deutschland hat sich mit diesem moralischen Hyperanspruch, den es ja vor allen Dingen unter dieser Ampelregierung nach außen getragen hat, sehr unbeliebt gemacht.
Ja. Ja, natürlich. Wir können auch über die Klimaschutzpolitik in Deutschland sprechen. Die läuft ja auch auf eine ganz bestimmte politische Richtung zu, mit großen Folgen, wie wir jetzt auch sehen.
Ja, welche politische Richtung meinen Sie jetzt?
Ich meine, dass es immer mehr reguliert wird, dass es immer mehr und so weiter. Ja.
Ja, ja, da gibt es dieses Buch von dieser Ulrike Herrmann. Ich glaube, die ist aus Berlin.
Ja.
Das ist auch, wie heißt das nochmal, das Ende des Kapitalismus.
Ja, der Rückkehr zur Agrargesellschaft und zur britischen Kriegswirtschaft, will sie ja.
Ja, also das würde die totale Verarmung bedeuten und jede Menge Verbote. Also das ist menschenverachtend. Also ich will jetzt der Frau Herrmann da nicht zu nahe treten, weil ihre Analyse, die darauf basiert, dass man nur aus Sonne und Wind und zwar im Land ohne Stromimporte auskommen muss, die ist stringent logisch. Wenn man diese Randbedingungen setzt, so wir haben als einzige Energiequelle Sonne und Wind aus dem eigenen Land, dann endet man in einer Agrargesellschaft, wo wir alle wieder auf dem Acker rumrennen und mit der Schaufel umgraben. Ja. Müssen oder keine Ahnung was. Ein bitterarmes dritte Weltland.
Ja. Ja, Degrowth ist ja die große Formel.
Ja, kann man gerne machen. Ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe, weil das wäre eine Verarmung. Also es sollte den Deutschen aber klar sein, dass sie ihre großen Gemeinschaftssysteme, also Sozialsysteme, das Rentensystem und so weiter, können sie mit so einer Gesellschaft nicht finanzieren.
Was ja durchaus spannend ist, ist dann zum Beispiel, das sieht man es ja auch an dieser Frage mit der Atomenergie, dass ja, klar, diese Klimafrage, da ist man sich ganz einig, da muss man unglaublich viel machen. Andererseits will man ja bestimmte Lösungen immer ausschließen und man kommt komischerweise dann immer bei dieser Degrowth-Idee an. So, da könnte man ja auf die Idee kommen, dass eigentlich Degrowth sogar das Ziel ist.
Ja, ja, genau. Ich glaube auch, dass da wird das Klima als Hebel missbraucht, um politische Ziele durchzusetzen, die in so einen Ökosozialismus hinauslaufen, ja. Und ich weiß nicht genau, was die Menschen sich erträumen von so einem, ja, es ist eigentlich sowas wie, sorry, mich erinnert das ein bisschen an die DDR. Ja. Wenn man das möchte, also meine chinesischen Freunde hatten mir erzählt, es gibt also zwei Methoden, wie ein Land zu Wohlstand kommen kann. Und Wohlstand braucht man, um die großen Sozialsysteme, also den Arbeitslosen zu unterstützen oder Krankenhäuser zu betreiben. Oder auch die Renten zu bezahlen, wenn man relativ früh in Rente gehen will und nicht erst mit 80, ja, braucht man Geld.
Ja.
Ja, und da hat ein Land zwei Möglichkeiten. Erstens, es hat Rohstoffe, die es exportieren kann, zum Beispiel Erdöl. Zweitens, es hat Waren, die konkurrenzfähig sind und die es exportieren kann. Also ein Land muss genauso wie ein Individuum seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja. Und mit Degrowth, mit so einer Agrargesellschaft, haben sie keinen Lebensunterhalt mehr, sondern nur noch das, was man von der Hand in den Mund bezeichnet. Das kann natürlich gerne ein Land wie Deutschland mal ausprobieren. Ich bin sicher, die konkurrierenden Länder, die sind heilfroh, wenn die gesamte Großindustrie, die erfolgreiche Industrie aus Deutschland das Land verlässt und Deutschland quasi downgestrippt wird auf das Minimum. Da gibt es nur noch den Bäcker um die Ecke, aber der muss sein Mehl dann vom Bauern um die Ecke holen, ja, sowas in der Richtung. Dann fällt Deutschland eigentlich aus als Konkurrent. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus eine ganze Menge Länder da draußen recht positiv drauf reagieren, wenn so ein sehr starkes Industrieland ausfällt.
Ja. Ja, und das natürlich auch die Sachen, die dann hier nicht mehr produziert werden, ja woanders dann wieder unter Einsatz von CO2 logischerweise wieder produziert werden.
Ja, ja, der Rest der Welt lebt sowieso normal weiter. Ne? Das macht ja nur Deutschland sowas. Also die Leute da in Südostasien, die kommen gar nicht auf den Gedanken auf. Die müssen erstmal wachsen, die haben nichts mit Degrowth. Das ist eine Ideologie, die sich irgendwie, ja, das ich glaube, es hat was mit dieser Leere zu tun, der Sinnlosigkeit, die von einer Gesellschaft, die zu lange im Wohlstand gelebt hat und der so ein bisschen die Zielsetzung verloren gegangen ist, warum man überhaupt am Leben ist. Ja. Ja. Und da sucht man sich eine neue Ideologie. Und man kann genauso gut auch in eine religiöse Sekte eintreten und die einer anderen extremen Ideologie sich anhängen.
Ja.
Aber es ist weltfremd.
Ja. Naja, was ich daran wirklich so spannend finde, ist eben, wie die Debatte dazu funktioniert. Weil Sie haben ja gerade Ulrike Herrmann angesprochen und Ulrike Herrmann kommt von der einen Seite, sagt eigentlich, wir brauchen Degrowth, wir brauchen britische Kriegswirtschaft, also eigentlich Sozialismus, sagt sie wirklich, also das ist ja jetzt, finde ich nicht ich,
ja,
das
ich
sagt
weiß,
sie, ja. Und so, und das ist jetzt die eine Position. Und das ist ja total radikal, kann sie ja vertreten, aber es ist total radikal, es ist Sozialismus und so weiter.
Ja.
Aber es gibt dazu in Deutschland, weil die Debatte so enorm tabuisiert wird, im Ernst keine Gegenposition, weil selbst die CDU und die FDP, die da ja für eine moderatere, zurückhaltende Politik immer sozusagen die Grundannahme, wir stehen vor der absoluten Klimakatastrophe, das größte Problem überhaupt und so weiter, die übernehmen sie ja. Und ich finde dann auch, wenn man dann konsequent ist und die Annahme zugesteht, wir stehen vor der Klimakatastrophe, die Welt wird aussterben und so weiter und so weiter, ja, dann gibt es ja gar keine Debatte. Dann muss man ja auch entsprechend tatsächlich Degrowth machen oder was auch immer. Also die Debatte findet ja überhaupt nicht statt in Deutschland, wenn man so sieht.
Also es gab jetzt gerade vor 2 Wochen oder so einen Rückzug des Weltklimarats von seinem extremsten Szenario. Also der Weltuntergang ist sowieso abgeblasen, um das mal ein bisschen drastisch darzustellen. Also diese Szenarien, da gibt es dieses berühmte Szenarium 8.5, das ist das Business as usual. Wenn wir so weitermachen, wie wir die letzten seit der industriellen Revolution agiert haben, also auf der Basis der fossilen Energieträger, dann würde die CO2-Konzentration bis 2100 auf 1100 Parts per Million hochschnurren und die Erwärmung geht auf 5 Grad hoch und dann sterben wir alle oder was auch immer. Also jedenfalls wird es ganz schlimm. Und dieses Szenario, das haben sie zurückgezogen mit einer Begründung, die ich nicht ganz nachvollzogen habe. Sie fanden es unplausibel, also die Klimaforscher, fanden es unplausibel, weil es jetzt ja Solarzellen gibt und so weiter. Aber das Szenario wurde schon seit 20 Jahren kritisiert, weil es nicht genug Erdöl und Erdgas gibt, um so viel CO2 zu emittieren, um diesen totalen Weltuntergang überhaupt einzuleiten. Selbst wenn wir wollten, könnten wir uns nicht auf diese Art und Weise selber umbringen, weil vorher das Öl alle ist. Ja? Und ich verstehe nicht ganz, wir hatten in den 70er Jahren in Deutschland autofreie Sonntage, weil die Politik in Panik gekommen ist, das Öl ist alle. Ja. Ja, da gab es so eine Ölkrise durch die OPEC oder was. Ne? Und da waren alle der Meinung, es gibt den Ölpeak. Ja? Also dann ist die Förderung auf Maximum ungefähr zum Jahr 2000 und dann geht die Ölförderung zurück. Und ich hatte mir aber die genauen Daten damals der Geophysiker angeschaut und die hatten ja schon gesagt, es gibt haufenweise Öl, eigentlich viel mehr, als man so denkt. Ja, aber damals war Deutschland von der Panik erfasst, das Öl ist alle und das Gas auch kurz danach. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt auf Kernenergie umsteigen, wenn wir überhaupt irgendeine Energie haben. Ja, da war das noch nicht mit Solarenergie und Windenergie. Und sie glaubten, dass diese beiden fossilen Energieträger bald alle sind. Und jetzt ist diese Klimakatastrophe, nimmt aber an, es gibt unendlich viel Erdöl und Erdgas. Und nur dann, wenn man das annimmt, kann ja die CO2-Konzentration überhaupt so hoch ansteigen. Ja. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen merkwürdig, dass dieselben Fanatiker, also jedenfalls die Fanatiker, das eine mal sagen, Öl und Gas ist alle, wir müssen autofreie Sonntage haben. Und auf der anderen Seite sagen sie, oh, es wird so warm durch das viele CO2, weil wir so viel Öl und Gas verbrennen. Also ist denen gar nicht klar, dass sie vor 20 Jahren das Gegenteil über die Erdölvorräte gesagt haben, was sie heute sagen. Ja, da muss man wieder gucken, was ist denn tatsächlich so. Es reicht noch ungefähr für 100 Jahre. Aber bis 100 Jahre wird es langsam runtergehen. Jedenfalls die Vorräte an Erdöl und Erdgas, die einigermaßen förderbar sind. Und das Erdgas wird sogar noch 50 Jahre lang länger halten. Wir können allerdings anfangen, die Kohle zu verbrennen. Kohle gibt es für 1000 Jahre. Und damit könnten wir das tatsächlich machen, dass wir also uns selber verheizen, also mit dem sehr hohen CO2-Konzentration. Aber diese Kohle zu fördern, die es gibt, die wird sehr teuer. Und da gibt es bis dahin, jenseits von 2100, sicherlich ganz andere Methoden. Wir müssen aus der Kohle raus, also das würde ich schon sagen. Das wird auch passieren. Aber jedenfalls mit Öl und Gas, das wird nicht unendlich lange gehen. Ja. Und da wundert, also jedenfalls hat der Weltklimarat dieses schlimmste Szenario aus anderen Gründen, aber meines Erachtens ist der Hauptgrund, dass wir nicht genug Öl und Gas haben, zurückgezogen. Sagt also selber, der totale Weltuntergang mit 5 Grad Erwärmung, der findet jetzt bis 2100 jedenfalls nicht statt. So. Und das wäre jetzt wichtig, dass man das den Deutschen auch mal mitteilt, weil die sind so eingerastet in, das meinten sie, ja, ne? Dass ja. Sie und ja, aber ich meine, das ist so wie eine Religion, die glauben das einfach.
Ja, aber ich würde sagen, so eine Nachricht kommt schon deshalb nicht durch, weil schon das Überbringen dieser Nachricht einen dem Vorwurf des der Klimaleugners, das ist ja ganz im Ernst, so einbringen würde.
Ja, aber das ist eine Veröffentlichung in Geophysics Letters oder
irgendwo. Ja, das ist aber
ist eine richtige Publikation.
Ja.
Aber da sind auch ganz viele Autoren drauf, die werden jetzt alle auf den Scheiterhaufen verbrannt.
Das sagen alle Klimaleugner.
Ja. das tut mir jetzt wirklich leid. Ja, aber ich glaube, das sind diese neuen Szenarien. Ach, ist ja auch wurscht, ja. Also ich kann Deutschland auch nicht helfen. Deutschland sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass es nur Deutschland ist, was so extrem denkt. Vielleicht noch die Schweiz und Österreich.
Ja. Es gibt ja auch, manche sagen ja auch eigentlich, dass so ein, was man ja durchaus auch in Europa sieht, ist, dass sowieso sich weiterentwickelnde Industriestaaten sowieso von sich aus irgendwann nicht unendlich immer mehr CO2 ausstoßen, auch ganz ohne Klimaschutzpolitik.
Ja, nein, es passiert ja Klimaschutz überall. Also China allen voran und natürlich auch diese anderen asiatischen Länder haben die Elektromobilität jetzt auch bezahlbar gemacht und praktikabel. Die haben diese Batterien weiterentwickelt, ja. Vielleicht jetzt auch in Deutschland die Autoindustrie, die hinkt da hinterher. Und da passiert ja eine Dekarbonisierung, aber nicht mit Zwangsmaßnahmen und auch nicht mit, mit so einem Ökosozialismus, sondern auf der Basis des Wohlstands für alle mit allen zusammen, ja. Und da geht in meinen Augen China voran. Allerdings bauen sie auch Kohlekraftwerke, ja. Und ich denke, man kann das auch machen, dass man nicht diese Radikalforderung der absoluten Dekarbonisierung anstrebt, sondern sagt so, wir versuchen mal auf die Hälfte runterzukommen, weil wir diese natürlichen Senken haben. Und das steht ja auch so im Weltklimaratsbericht drin, dass im Augenblick jedes Jahr etwa die Hälfte unserer Emissionen von den Ozeanen und Landpflanzen aufgenommen wird. Auch das wird den Deutschen nicht kommuniziert.
Mm. Lassen Sie uns noch ein bisschen grundsätzlich sprechen über die Grenzen des Wissens, wie Ihr YouTube-Kanal heißt. Und zwar auch durchaus in der Frage der Physik, was ja Ihre Kernthese ist.
Haben wir jetzt ein Resümee da von diesem
Sie können
Klima?
Sie können gerne ein Resümee ziehen.
Ja, also es gibt doch diesen Per-Anhalter durch die Galaxis. Ne? Da gibt es doch so einen, kennen Sie das? Das
ja.
Da gibt es doch so einen Spruch, keine Panik oder so.
Ja.
Ich glaube, da war doch irgendwas.
Schon länger her, dass ich den geguckt habe, ja.
Ich glaube, das wäre es eigentlich, keine Panik. Jetzt bleibt mal auf dem Teppich und versucht mal mit allen Menschen draußen in der Welt zusammen Klimaschutz zu machen, sonst hat es nämlich sowieso keinen Zweck. Okay.
Jetzt zur Physik oder so ein bisschen zur grundsätzlichen Frage, zu den Grenzen des Wissens. Also wie würden Sie das sagen? Gibt es einen übertriebenen oder ein falsches Verständnis davon, wie viel wir eigentlich von der Welt, vom Universum wirklich wissen und wie viel nicht?
Ja, das liegt am Physikunterricht. Also ich möchte jetzt den armen Physiklehrer nicht zu nahe treten, aber ich war ja selber immer mal Beisitzer in diesen Abiturprüfungen. Das in der Schweiz gibt es so Beisitzer. Und dann ist die Abiturprüfung Physik-Leistungskurs, schiefe Ebene. Ja, dann baut also der Physiklehrer da so ein Brett hin und dann rollt da irgendwie so ein Hohlzylinder und ein Vollzylinder rum, was so eine beliebte Aufgabe ist, was rollt denn schneller, ja. Und was war es noch? Pendel. Und dann habe ich gedacht, ist eigentlich kein Wunder, dass die Leute denken, die Physik ist total langweilig und vollkommen ausgeforscht. Da gibt es nichts Neues mehr. Ja, weil wenn man die schiefe Ebene und das Pendel und sowas im Kopf hat, dann kann man ja nur schreiend davonlaufen, weil es so entsetzlich langweilig ist. Und so kommt es, dass die Leute eben denken, wir finden nichts Neues mehr. Ja, das war es jetzt zum Beispiel bei der Energie. Dass wir aber ganz viele grundsätzliche Sachen gar nicht wissen, das wird vielleicht von Harald Lesch und anderen vermittelt, aber das gucken ja nur wenige Leute, dieses Bildungsfernsehen, ja. Dass wir vielleicht noch ganz fantastische neue Dinge entdecken können oder entdecken werden, draußen im Universum oder sogar auf unserem Planeten, das ist den Leuten, glaube ich, nicht klar. Aber es liegt eben daran, wie die Physik so vermittelt wird.
Ja, ist es aber wahrscheinlich nicht nur in der Physik, oder? Es ist auch gesellschaftlich das Grundklima, dass wir eigentlich das Gefühl haben, die Wissenschaft weiß alles und die Welt ist eigentlich ziemlich zu Ende erforscht.
Finden Sie?
Ja.
Ach so, ja, das war, ja, also zu, ja, beim Klima zum Beispiel. Da,
ja, aber es gibt, kann man viele Themen wie diese finden.
Aha, finden Sie. Ja, das war mir jetzt mal neu. Also mir ist das vollkommen fremd, weil ich eben wirklich in der Wissenschaft zu Hause bin.
Ja.
Und es gibt diese Warum-Fragen. Ja? Und bei den Warum-Fragen, da macht die Physik immer einen Bauchklatscher. Ne? Zum Beispiel gibt es ja vier Naturkräfte. Ne?
Ja.
Also die Kräfte, die, wenn sich was, also Magnetismus kennen wir oder Gravitation, weshalb wir jetzt hier auf unseren Stühlen sitzen. Und davon gibt es vier. Zwei Stück sind in unserem Alltag überall präsent. Das ist die Schwerkraft und die elektromagnetische Wechselwirkung. Das sind Radiowellen oder das Licht hier von unseren Scheinwerfern oder der Strom hier, der hier in diesem Mikrofon fließt. Das ist also die eine Naturkraft und die Gravitation. Dann gibt es noch zwei, die sind aber nur im Atomkern unterwegs. Und jetzt kann der Physiker ja die Frage stellen, also ich zum Beispiel als Skeptiker, warum sind es denn vier? Es könnten ja auch 26 sein. Warum gibt es nur vier Naturkräfte und warum sind sie dermaßen unterschiedlich? Also ich würde eher noch verstehen, dass es nur eine Naturkraft gibt, die verschiedene Auswirkungen hat oder so. Aber es sind eben vier. Also diese Warum-Frage, das ist fast schon auch wieder ein Tabu, wenn Sie das in der Vorlesung machen. Sie bringen den jungen Physikerinnen, Physikern bei, also es gibt diese vier Naturkräfte und dann frage ich in der mündlichen Prüfung, wie viele Naturkräfte kennen Sie denn? Dann sagen Sie vielleicht drei, weil Sie eine wirklich nicht kennen. Also es gibt jedenfalls vier, ja. Und dann sagen Sie die auf, sagen auch die richtigen Formeln und dann frage ich in der Prüfung, ja, warum sind es vier? Können Sie natürlich nicht beantworten, weil ich das selber auch nicht beantworten kann, aber Sie denken das ja noch nicht mal. Sie denken noch nicht einmal diese Warum-Frage oder der Urknall. Der Urknall ist die Vorstellung, wie unser Universum entstanden ist. Und wie kam es zum Urknall, wieso überhaupt Urknall? Das ist eine Singularität, ja. Und da gibt es eben sehr fundamentale Fragen, also gibt es eine ganze Menge von der Sorte, ja, die äußerst verwirrend sind, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Oder auch, ja, das ist die Maßschneiderung des Universums, das habe ich in meinem neuen Buch so ein bisschen gestresst hier, die Intelligenz des Universums, dass das Universum mit seinen ganzen Naturgesetzen scheinbar so, ja, Design kann man nicht sagen, das impliziert ja ein Bewusstsein, die das Universum designt hat, aber sich so entwickelt hat, ich würde lieber sagen entwickelt, es hat sich irgendwie so entwickelt, dass Leben möglich wird. Weil man kann von den vielen Naturkonstanten, auch die Naturkräfte und die anderen Parameter, die unser Universum ausmachen, da kann man so ein paar ein bisschen ändern und dann ist das Universum, das simulierte Universum, steril. Ja. Und das sind so 30 oder so Parameter, die müssen in einem engen Bereich sein, sonst gibt es jedenfalls kein Leben, wie wir es uns vorstellen können. Trotzdem gibt es Leben, trotzdem sind die Parameter so eingestellt. Und das, ich glaube jetzt nicht an einen bewussten Gott, ja, der das gemacht hat, aber weil dann wäre der Physiker ja überflüssig. Wenn man sagt, Gott hat das so gemacht, dann ja, brauchen wir ja nicht zu fragen, warum es so ist, ja. Nein, wir fragen eben genau, warum es so ist. Und die Antwort, Gott hat es so gemacht, ist nicht zulässig. Da braucht man keinen Physiker mehr, ne? Der Physiker versucht, die Naturgesetze zu verstehen. Und die verstehen wir nicht. Wir verstehen sie zum Verrücktwerden nicht. Ja, und dann gibt's natürlich noch die ganz unbekannten Sachen wie dunkle Energie und dunkle Materie.
Das würde mich jetzt mal interessieren mit der dunklen Energie und der dunklen Materie.
Haben Sie nicht eine einfachere Frage?
Nein, weil das klingt ja für mich als Laien immer so, ich sag's mal ganz platt, die Wissenschaft sagt nicht, wir können eigentlich 95% des Universums in keiner Weise erklären, sondern sie sagt, wir können das Universum erklären, 95% sind dunkle Energie und dunkle Materie.
Ja, genau. Ja,
und wir wissen darüber nichts.
Also aber von den anderen 5% können sie aber auch nicht alles erklären, ja. Also sie wissen, also sie glauben aber, dass sie es erklären können in der Zukunft. Und bei der dunklen Materie, mit der habe ich mich jetzt gerade ein bisschen näher beschäftigt, da ist es tatsächlich so, dass es vermutlich irgendwelche unbekannten Elementarteilchen sind, die wir noch nicht entdeckt haben. Es ist allerdings dummerweise so, dass die entdeckten Elementarteilchen einer gewissen Systematik gehorchen, ja. Die kann man in so einem Diagramm anordnen und das ist keine Lücke. Da ist keine Lücke. Sonst hätte man ja schon geargwöhnt, dass da noch ein Elementarteilchen, was sich in der Systematik da einfügt, wie beim Periodensystem der Elemente. Da konnte man ja vorhersagen, ja, weil man das so schön systematisch aufgeplottet hat, dass es da noch ein Element geben muss, was wir Chemiker, also die Chemiker jetzt noch nicht entdeckt haben, ja. Und so ist auch mit den Elementarteilchen. Die kann man in so einer Tabelle anordnen. Die ist aber komplett. Da ist ja keine Lücke. So, jetzt haben wir die dunkle Materie und wissen, da gibt es eine Gravitationswirkung. Die Galaxien rotieren zu schnell, die müssten auseinanderfliegen, tun sie aber nicht. So, das heißt, es muss zusätzliche Anziehung durch Masse geben, zusätzliche Masse. Und dann sagen die meisten jetzt, die Kosmologen sagen, das ist irgendein Elementarteilchen, was wir noch nicht entdeckt haben. Ist ja schön und gut, aber das passt dann auf gar keinen Fall in die Systematik.
Ja. Ja, aber ich meine, es ist ja das eine, was so in den Forschungen dann angeht, aber es ist ja das andere, wie man darüber redet, finde ich. Also wir reden ja, eigentlich müsste man ja davor stehen und erstmal sagen, es ist ja unglaublich, dass wir eigentlich ja gar nichts wissen.
Nein, gar nichts. Ja, also gut, wir wissen, wie so ein Scheinwerfer zu bauen ist und wie er geht und wir haben den Strom. Also ein bisschen was verstehen wir ja schon.
Aber über das Universum ja doch dann 95% nicht.
Nee, beim Universum wissen wir herzlich wenig. Und ich habe auch so das Gefühl, also in der Physik gibt es ja immer Theorien, die den bekannten Bereich abdecken. Wie zum Beispiel klassische Mechanik deckte den Bereich niedriger Geschwindigkeiten und niedriger Gravitation, das Newtonsche Gravitationsgesetz, durchaus richtig ab. Aber bei starken Gravitationsfeldern, also wie in schwarzen Löchern, verzerrt sich die Zeit. Und das war Newton vollkommen unvorstellbar. So, das heißt, dann hat Einstein diese Theorie, die erweiterte Theorie, da war jetzt plötzlich die Verzerrung der Zeit und die Lichtgeschwindigkeit, die waren damit drin, hat also einen größeren Bereich abgedeckt, ja. Und so ist das heute auch. Wir können Strom verstehen über die Maxwell-Gleichung und ähnliches, ja. Aber was es außerhalb dieses bekannten Bereichs, der von unserem Verständnis abgedeckt wird, was es da draußen noch gibt, was vielleicht unendlich ist, davon haben wir nicht die geringste Ahnung. Wir haben schöne Theorien und das verstehen wir. Es ist nicht so, dass wir gar nichts verstehen. Ja. Wir verstehen das, was wir bis jetzt, sagen wir mal, überhaupt verstehen können und was wir entdeckt haben. Dafür haben wir schöne Theorien. Aber diese Theorien beschreiben also nur näherungsweise den bekannten Bereich. Und was da weiter draußen ist, da kann ja was sonst was sein, was total durchgeknallt ist, zum Beispiel höhere Raumdimensionen oder das Wesen der Zeit, dass die Zeit selber was ganz anderes ist, als was wir uns hier so vorstellen.
Ja, führen Sie es mal aus, wie die Zeit, was könnte denn die Zeit noch sein?
Ja, also eine der Theorie, der ich aber nicht anhänge, ist, dass die Zeit eine Täuschung unseres Bewusstseins ist. Ja, dass also unser Bewusstsein, also es gibt ja so ein Bild, das fand jetzt mein Herausgeber von meinem Verlag sehr schön, dass unser Bewusstsein ist sowas wie ein Reifen, ja, also ein Fahrradreifen oder ein Autoreifen, der auf einer Ebene lang rollt. Ja. Und der Moment jetzt ist die Berührung des Reifens mit dieser Oberfläche. Und dann rollt er da so lang und wir haben die Wahrnehmung entlang dieser Ebene, auf der der Reifen lang rollt, dass wir uns durch die Zeit bewegen. Tatsächlich ist die Zeit aber die ganze Zeit da. Ja, wie diese Ebene die ganze Zeit da ist. Aber der Reifen berührt sie eben, weil er da lang rollt, nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nur den einen Zeitmoment jetzt, der im nächsten Augenblick ja schon wieder Vergangenheit ist. Und wir rollen sozusagen wie ein Reifen durch die Zeit hindurch. Und mit dem Bild kann man auch erklären, dass in so schnellen Raketen die Zeit ja langsamer geht. Dann rollt der Reifen eben ein bisschen langsamer. Das ist die Zeitdilatation. Und so reisende Raumfahrer, jedenfalls in der Theorie, die jetzt zum Beispiel, was haben wir da mal durchgerechnet, zu so einem 4 Lichtjahre entfernten Stern reisen mit 80% der Lichtgeschwindigkeit, die altern dann also in ihrem eigenen Zeitsystem nur um 6 Jahre statt der 8 Jahre. Also 4 Jahre hin, 4 Jahre zurück. Auf der Erde sind 8 Jahre vergangen, aber für die Leute sind eben nur 6 Jahre vergangen, auch mit ihrer Uhr. Ne? Das heißt, die Zeit, der Reifen rollt dann langsamer. Ja, das impliziert aber, dass jeder Zeitmoment zu jedem Zeitpunkt Realität ist. Er ist jetzt auch da, nur für uns nicht zugänglich. Dann ist Zeit eine Täuschung unseres Gehirns. Mhm. Ja, das glaube ich nicht.
Der hängen Sie nicht an der Theorie.
Nein, an. Der hänge ich nicht an, sondern ich habe lange versucht, ich soll jetzt auch noch ein Buch über die Zeit schreiben, wir wissen auch schon, wann es rauskommen soll, ich habe es bloß noch nicht geschrieben. Und ich habe auch die Zeit noch nicht verstanden, so ein Mist aber auch. Aber ich fürchte, sie ist etwas, also geradezu erschreckend Fremdartiges. Was ich glaube, ist, ähnlich wie Einstein das gesagt hat, dass die Zeit zu unserem Raum-Zeitgefüge dazugehört. Und was wir inzwischen eigentlich schon, oder was man so nahelegen kann, ist, dass es Prozesse gibt außerhalb unseres Raum-Zeitgefüges. Das ist ja im Urknall entstanden. Ja? Also vorher gab es vielleicht oder gibt es vielleicht jetzt in diesem Augenblick auch ein übergeordnetes Kontinuum, eine übergeordnete Wirklichkeit, die multidimensional sein kann. Und da drin ist unsere vierdimensionale Realität im Urknall durch irgendeinen Unfall in dieser übergeordneten Wirklichkeit entstanden. So, und jetzt gibt es aber trotzdem noch sozusagen eingewoben oder oben drüber über unserer Wirklichkeit, diese höhere Wirklichkeit. Und die hat keine Zeit. Es gibt nämlich Phänomene wie die Quantenteleportation. Da gab es 2022 den Physiknobelpreis unter anderem an Herrn Zeilinger, den ich sehr bewundere. Ist ein Physikprofessor aus Wien. Ich glaube, die TU Wien ist das, ja. Gibt es 2 Unis auch. Der hat also Experimente zur Quantenteleportation gemacht. Das will ich jetzt nicht erklären, sonst reden wir hier noch 3 Stunden.
Ja, ich fürchte auch. Aber ein bisschen würde mich schon interessieren.
Ich bin noch nicht, das ist jedenfalls ein Phänomen jenseits der Zeit. Ja. Es ist unendlich schnell. Ja. Da gibt es ein Phänomen, was 2 Punkte verbindet. Die können auch 100 Kilometer auseinander sein. Und die Kopplung ist schneller als die 1000-fache Lichtgeschwindigkeit. Es ist ein Phänomen, vermutlich jenseits der Zeit. Das heißt, da gibt es Dinge, da sind sozusagen Löcher in unserem vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum, wo die Zeit nicht zugreift. Die sind zeitlos, aber nicht so, dass da nichts passiert oder sowas, sondern da gibt es die Zeit gar nicht. Und das ist dann für uns unvorstellbar.
Mhm. Aber sind das Dinge, die man überhaupt noch entdecken könnte?
Ja, also es gibt dieses Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger mit seiner Katze. Mhm. Also um es gleich mal klar zu machen, sonst bin ich hier noch böser, als ich sowieso schon bin. Es wird keine Katze getötet.
Ja.
Es ist ein Gedankenexperiment.
Ja.
Und da bringt man eine Katze.
Sie ist ja auch nur halbtot, die Katze.
Da bringt man eine Katze in einen Zustand, den es nur in der Quantenphysik gibt, dass sie gleichzeitig tot und lebendig ist, so wie ein Quantenbit, was gleichzeitig 0 und 1 sein kann, was es ja nicht sein kann. Ja, das geht dann ja, kann ja nicht gleichzeitig 0. Also Daumen ist gleichzeitig hoch und gleichzeitig runter. Geht natürlich nicht, ne? Also gleichzeitig. So, und ich glaube, dass man dazu muss die Katze von unserem Raum-Zeit-Kontinuum komplett entkoppelt sein. Und das ist noch nicht gelungen, weil sie müssen die Wärmestrahlung blockieren. Und das ist super schwierig. Also jede Kopplung, insbesondere elektromagnetische Strahlung, an unser Raum-Zeit-Kontinuum sorgt dafür, dass die Katze sich gefälligst nach unseren normalen Naturgesetzen richtet und dann ist sie entweder tot oder lebendig. Aber nicht beides. So, wenn sie das aber total entkoppeln, das System, deswegen müssen Quantencomputer typischerweise auf diese niedrigen Temperaturen runtergekühlt werden, damit man die Kopplung an unser Raum-Zeit-Kontinuum auf Null runterkriegt. Und die Kopplung geht über die Wärmestrahlung. Sie haben immer Wärmestrahlung. So. Und diese Katze ist dann das ist eine Interpretation von mir, ist dann in einem Loch unseres Raum-Zeit-Kontinuums, weil sie ein Volumen geschaffen haben, was nicht mehr an unser Universum über dieses Informationsfeld, das ist eben die elektromagnetische Strahlung, nicht mehr angekoppelt ist. Und dann ist die Katze zeitlos. Es könnte sein, dass die Katze in ihrem System, also wenn wir das für uns machen können, nehmen wir an, ich könnte jetzt in so einem Käfig sein, der entkoppelt ist, dann könnte ich vielleicht, weiß ich nicht, ja, auf alle Zeitpunkte des Universums gleichzeitig zugreifen. Aber es ist Spinnerei.
Ist Spinnerei?
Ja, ja.
Aber, okay, aber es ist
ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum, ohne Zeit. Und dann ist die Katze, also sagen wir es mal so, die Katze ist nicht gleichzeitig tot und lebendig, sondern sie haben den Zeitstring, also da drin, das macht man ja, indem da so ein Giftding da zu einem Zeitpunkt zerstört wird. Katze lebendig, 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 dann macht man das Giftding, geht dann auf. Katze tot, 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 tot. Das ist ein Zeitstrahl. Und ohne Zeit schiebt man diesen Zeitstrahl zusammen, so wie so ein Film, einen alten Zellulit-Film, wo alle Punkte, alle Jetzt-Punkte gleichzeitig Realität haben. Das sind aber verschiedene Jetzt-Punkte. Und das wäre dann ein System, wo die Zeit nicht mehr existiert, aber alle Zeitpunkte, wie wir sie kennen, gleichzeitig real sind.
Ja.
Ich habe ja gesagt, es gibt noch ein paar Sachen, die wir weder verstehen noch die neu sind.
Also ja, habe ich mal nicht, was gesagt. Ja, wo wir uns auch gar nicht vorstellen könnten, wie wir das jetzt überhaupt ergründen könnten.
Na doch, könnte man Zeitreisen machen, war so eine Idee.
Ja,
aber
Sie sind dran, Sie sind dran.
Ich bin dran. Nein, das ist eine Interpretation, die ich jetzt gerade präsentiert habe, der Quantenphysik. Und es gibt keine vernünftige Interpretation, ein Verständnis der Quantenteleportation oder von Schrödingers Katze. Und ich habe mir was überlegt. Ja, und was ich nur sagen will, ist, wir sind erstens Skeptiker, wir stellen alles in Frage, sonst sind wir keine Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen. Und zweitens, wir haben Fantasie. Auch dieser Einstein hatte jede Menge Fantasie. Der hat sich was Neues vorgestellt, was unvorstellbar war. Die Zeit ist relativ. Nur so kommen wir zu neuen Dingen. Okay, und da gibt's noch ganz viel. Und vielleicht finden wir ja auch noch eine neue Methode, Energie zu erzeugen.
Ja. Und wie finden wir die? Haben Sie da Aktien zu verkaufen?
Ja, also ich selber war über mein ganzes Leben lang, also ich habe eigentlich meine eigentliche Diplomarbeit, hieß das früher, ne? Also die Masterarbeit in der Astrophysik gemacht und in der Erkundung der Energiequelle der Sterne, und das ist die Fusion. Also die Fusion, in dem Fall bei Sternen, ist es von Wasserstoff zu Helium. Deswegen leuchtet unsere Sonne zum Beispiel 8 Milliarden Jahre lang in dieser unfassbaren Helligkeit. Ja. Und wenn wir die Fusion, das eigentliche Sonnenfeuer auf die Erde holen können, was ein bisschen mühsam ist, ja, dann hätten wir Energie sogar, um zu den Sternen zu reisen. Ich glaube nicht, dass wir ohne Kernenergie jemals den Planeten verlassen können. Vielleicht kommen wir mal bis zum Mars, aber dann auch bloß 2 oder 3 Leute, ja, weil die Zahl der Personen, die zum Mars reisen können, mit konventionellen Energien ist sehr begrenzt. Wir brauchen die Kernenergie, und da gibt es erstmal die Kernspaltung mit den bekannten Nachteilen der Endlagerung, was nicht alles, aber daran wird auch gearbeitet. Und dann gibt es eben natürlich die Kernfusion. Und die Kernfusion, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine Gesellschaft, ja, in der es Energie ohne Ende gibt für 1 Cent die Kilowattstunde. Energie ohne Ende. Sie brauchen nicht mehr Energie sparen. Ja, da würde natürlich der normale Bürger hier in unserem Land würde sofort in die Sinnlosigkeit plumpsen, weil der Lebensinhalt ist ja das Energiesparen. Was machen wir denn dann? Ja, nein, ich scherze jetzt. Aber eine Gesellschaft, die Energie ohne Ende hat, was kann die denn machen? Das ist Fusion.
Ja. Aber da ist ja auch so offen, ob wir die jemals zumindest nutzbar machen können, oder? Also die Bundesregierung plant ja schon fest damit, dass es dann irgendwann Kernfusion geben wird.
Also es gibt die Kernfusion ist der Antrieb des Universums, deswegen leuchten alle Sterne. Es gibt noch ein paar andere Sachen wie die dunkle Energie, wollen wir vielleicht gar nicht genau wissen, was das überhaupt ist. Und schwarze Löcher, mit schwarzen Löchern kann man auch noch interessante Sachen machen. Die werden dann aber immer gefährlicher, diese Energieformen. Ja, je mehr Energie sie haben, umso gefährlicher werden sie auch. Aber die Fusion ist etwas, was man durchaus beherrschen kann. Und zum Beispiel wäre also eine technologische Innovation. Sie brauchen für das Plasma eines Kernfusionsreaktors ein Magnetfeld. Und wir können aus mir nicht ganz klaren Gründen irgendwie nur Magnetfelder erzeugen bis 30 oder 50 Tesla. Und im Kosmos gibt es aber Magnetfelder an Neutronensternen von 100.000 Tesla. Also das ist die Magnetfeldstärke. Mhm. Ja. Es gibt also viel stärkere Magnetfelder. Und wir schaffen das aber nicht, die herzustellen. Wenn wir so starke Magnetfelder hätten und da wäre ein Durchbruch wäre ein Raumtemperatur-Supraleiter. Das ist ein Material, was elektrischen Strom ohne Widerstand leitet. Das gibt's heute schon, allerdings müssen die gekühlt werden. Sie haben eine riesige Spule, die macht ein Magnetfeld und da schicken Sie einmal Strom rein und dann disconnecten Sie die. Und die macht aber trotzdem weiter ein Magnetfeld, weil die ganze Zeit dieser Strom ohne ohmschen Widerstand weiter sich dreht, der ist reibungsfrei. Und wenn wir das für Raumtemperatur hätten und tolerabel für hohe Magnetfelder, diese Supraleiter vertragen dummerweise eben auch nicht so starke Magnetfelder, dann kollabiert ist ein quantenphysikalisches Phänomen, die Supraleitung. Aber wenn wir ein Material hätten, was hohe Magnetfelder und hohe Temperaturen verträgt, als Supraleiter, also als ein elektrischer Leiter ohne ohmschen Widerstand, dann könnten wir plötzlich viel kleinere Fusionsreaktoren bauen. Der Fusionsreaktor, der in Cadarache in Südfrankreich im Bau ist, seit Ewigkeiten im Bau ist, ungefähr wie der Flughafen hier in Berlin. Mhm. Obwohl, der ist ja jetzt fertig, ne?
Da fliegt man ja.
Ist fertig, ja. Komisch. Ja.
Der Kernfusionsreaktor wird immer in 15 Jahren fertig.
Nein, die bauen ja einen. 50.
Immer in 50, ja.
Ja, aber der hat eben so große Spuren, ja, die sind so groß wie ein Hochhaus, ja. Aber solche technischen Innovationen, die man sich heute nicht vorstellen kann, wie eben ein Raumtemperatur-Supraleiter, die sind Gamechanger für diese Energieerzeugungsmethode. Und wenn man daran nicht mehr glaubt, sondern sagt, ja gut, wir müssen jetzt immer mit unserem Lastenfahrrad rumfahren, dann ist das, ja, vielleicht schaffen wir es ja wirklich nicht. Aber ohne Vision ist das Leben ganz schön traurig.
Ja, das stimmt auch. Jetzt, ich frage nur so ganz naiv herum, weil das, wie ich mich schon immer frage, Sie können das ja mal hier erklären für die Laien. Sie haben vorhin schon mal den Urknall auch nochmal angesprochen. Sehe ich das eigentlich richtig oder ist das komplett falsch? Also wir können uns das ja so, es gab den Urknall und die Inflation und was dann alles kommt, aber wir haben ja eigentlich gar keine Ahnung, warum und wie, oder?
Ja, wir haben keine Ahnung. Ja. Der Urknall, das ist ja noch unbekannter als die dunkle Energie und die dunkle Materie. Der Urknall ist der Beginn der vierdimensionalen Raumzeit und es muss ein Auswuchs sein oder eine Eigenschaft eines übergeordneten Kontinuums, einer übergeordneten Wirklichkeit in meinem Denken. Und von dieser übergeordneten Wirklichkeit, die möglicherweise mehr als nur unsere drei Raumdimensionen und die Zeit hat, haben wir nicht den blassesten Schimmer. Außer diese Löcher, die ich erwähnt habe, wenn wir da so ein Loch in unserer Raumzeit haben, dann kriegen wir vielleicht einen Glimpse, also einen kurzen Eindruck in diese uns fremde Wirklichkeit. Es gibt uns, also davon bin ich überzeugt, aber kann ich auch nicht so richtig beweisen, es gibt eine uns übergeordnete fremde Wirklichkeit und darin eingebettet ist unser Universum in dieser Singularität im Urknall entstanden. Aber darüber haben wir nicht den leisesten Schimmer, was das ist.
Aber dann führt es ja doch über die Physik eher zurück zu Gott. Oder ins Religiöse jedenfalls.
Ja, also gut, wir haben jetzt mein Buch, das die Intelligenz des Universums genannt. Damit ist aber eher gemeint, dass das Universum sich möglicherweise über Selbstorganisationsprozesse so optimiert hat, dass es Information, Leben ist Information, dass es Information beherbergen kann. Aber dass es eine göttliche Entität gibt, die ich ansprechen kann, die ich anbeten kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist aber etwas Immaterielles. Spezielles gibt, was unser Universum auch ausfüllt. Ich habe das Informationsfeld genannt. Das glaube ich schon. Lass uns aber, wenn es allumfassend ist, und das ist es, also dieses Informationsfeld, das hat was mit Quantenphysik zu tun, das ist allumfassend, und dann muss es uns sehr, sehr fremd sein, weil es ja allumfassend ist. Es umfasst ja das ganze Universum. Das kann ja unmöglich menschenähnlich sein, ja. Aber es könnte etwas sein, was unfassbar, also wegen mir kann man den Begriff Geist nehmen, ja. Aber es ist eine Komponente in unserer vierdimensionalen Raumzeit, die unter anderem dafür sorgt, dass dieses Informationsfeld in meinem Buch. Es ist eine Komponente, die in der Tat dafür sorgt, dass wir diese normalen Naturgesetze, Katze ist nicht gleichzeitig tot und lebendig. Das ist nämlich total mies. Dann gibt's ja gar nichts Vernünftiges mehr, ja. Also dieses Informationsfeld, das sorgt dafür, dass hier alles schön brav sich so verhält, wie wir es kennen, und nur deswegen gibt es Leben. Also das Informationsfeld, diese immaterielle Komponente, die man in den quantenphysikalischen Experimenten auch sehr genau untersuchen kann, deren Wirkung, ja, das sorgt dafür, dass die uns gewohnten Naturgesetze aktiv sind. Sind wir nicht ans Informationsfeld angekoppelt, ist immateriell, dann passiert sonst was, ja. Also das ist dann ein bisschen dumm. Ja, also es ist nicht Gott, nein, das nicht. Aber es ist etwas, auf jeden Fall wende ich mich da gegen den Materialismus. Also das Universum ist keine Dampfmaschine.
Ja.
Es hat eine immaterielle Komponente.
Ja. Ja, spannend. Nein, also ich finde das nur so, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, also ich finde, dass wenn man sich so anschaut, die berühmte Wissenschaftskommunikation oder auch die Medien in ganz vielen, gerade so politischen Fragen wie die Klimafrage, vermittelt ja immer der Bevölkerung den Eindruck, ihr versteht es zwar nicht, aber da oben gibt es eine Wissenschaft, die hat alles verstanden und wir sind eigentlich allwissend. Finde ich schon, das ist eigentlich, wenn man so die, was Sie jetzt auch sagen über die Physik, das ist eigentlich doch mehr so ein Einsehen in die Begrenztheit eigentlich des menschlichen Wissens bräuchte.
Ja, aber das sagen doch alle einigermaßen schlauen Wissenschaftler.
Nein, ich rede ja nicht über die Wissenschaftler. Ich rede ja über das allgemeine gesellschaftliche Bild und wie Medien auch über Wissenschaft sprechen. Gerade wenn wir eben über die Klima, das ist ja das perfekte Beispiel dafür.
Ja, es gibt fast keine Journalisten, die auch noch, die haben Naturwissenschaft in der Grundschule abgewählt. Also es gibt vielleicht ein paar Naturwissenschaftsjournalisten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie in ihren Journalistenschulen auch nur den leisesten Einblick in Physik oder Biologie oder Chemie bekommen. Die sitzen sehr auf der Oberfläche. Und die Oberfläche der Physik, das ist so ein Schulbuch aus der Physik, ja, da kommt eben das Pendel und die schiefe Ebene. Und das war's. Ja, das ist das, was, glaube ich, auch die Journalisten, also ich will jetzt nicht alle Journalisten hier verärgern, ja, aber dass dieses Bild der Naturwissenschaft in der Öffentlichkeit entsteht, hat viel mit dieser vierten Macht im Staat, das ist ja genau eben die Medien, zu tun. Und die Medien vermitteln den Eindruck, sie wüssten alles oder wir wüssten alles, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Das liegt daran, dass die Medien das nicht verstehen. Die haben diesen oberflächlichen Eindruck von der Physik, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wie wenn man einen Laptop hat und beurteilt die Leistung des Laptops danach, wie groß er ist und wie schwer er ist, ja. Aber die Intelligenz da drin, die sieht man ja nicht.
Ja. Nein, aber es ist wahrscheinlich auch so, dass die Menschen sich an dieser Sicherheit festhalten wollen, dass es sowas eine ganz erklärbare Welt gibt.
Ich sagte ja gerade, wenn Sie keine Vision haben, wenn Sie in so einer deterministischen, das ist ja wie ein Gefängnis, ja. Das ist ein Gefängnis. Also gut, es gibt ja durchaus Vögel, da macht man den Käfig auf und die wollen gar nicht rausfliegen, weil die sich in ihrem Käfig sicher fühlen, ja. Wenn man sich also selber zumauert und sagt, ich weiß schon alles und es gibt nichts Neues mehr. Okay, aber dann sackt das ganze Land ab auf einen ganz niedrigen Level, weil da draußen in der Welt, da sind alle Leute der Meinung, wir haben noch ganz tolle Sachen vor und da gibt's noch ganz viel zu entwickeln und zu machen. Die Zukunft passiert in Asien, nicht mehr hier. Ja, vielleicht ist das, was Sie beschreiben, das war mir jetzt gar nicht so klar, dass die Leute hier in Deutschland den Eindruck hätten, die Naturwissenschaft hat alles geforscht, ja.
Würde ich also total sagen, dass das gesellschaftliche Bild eigentlich in unserer Gesellschaft ist, die Naturwissenschaft hat die Welt restlos erklärt, deswegen haben wir auch so einen gewissen, nur mit Gott, ich bin überhaupt nicht religiös, aber trotzdem haben wir, finde ich, manchmal so einen fast militanten Atheismus nach dem Motto, die Naturwissenschaften haben alles erklärt, nach dem Motto, ist doch klar, du bist ja blöd, wenn du was anderes glaubst.
Genau, ich wurde auch schon angegriffen, jetzt bei dem Klima wurde ich ja ständig angegriffen, jetzt wurde ich mit meinem neuen Buch angegriffen, dass ich jetzt plötzlich einen Gott eingeführt habe. Erstens habe ich keinen Gott eingeführt, genauso wenig wie ich Klimaleugner bin ich auch nicht, ja. Und das Militante ist immer, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt habe ich geschrieben, es gibt ein immaterielles Informationsfeld, was eine Interpretation der Quantenphysik ist. Und ich habe verdammt nochmal recht viel Ahnung von Quantenphysik, ja. Und dann werde ich da angepöbelt, ich hätte Gott erfunden oder bewiesen. Ja, genau, Gottesbeweis gemacht. Ja. Naja, aber wenn die Gesellschaft wirklich diesen Militanten, das ist ja Dampfmaschinenuniversum, ja. Wenn man diesen Glauben, ist ein Glaube. Ja. Wenn man einen Glaube hat, wir haben alles erfunden und es ist mehr oder weniger Dampfmaschine und vielleicht noch die Solarzelle, ja, dann tut es mir leid. Ja. Das sind ja traurige Geister, die sich selber in so eine enge Welt einsperren, in der es kein Draußen und kein Weiter und kein nichts Neues, keine Visionen mehr gibt. Ja, da ist ja wirklich die höchste Vision dann das Lastenfahrrad. Ah, sorry, ich muss mich über das Lastenfahrrad immer ein bisschen lustig machen, weil die Chinesen sind nämlich heilfroh, dass sie davon weggekommen sind.
Nein, aber ich meine, ich finde das auch politisch halt hochrelevant, weil man muss ja wirklich sagen, eines der wesentlichen, würde ich jetzt sagen, wesentlichen Argumente für eine freie Gesellschaft und so weiter, ist ja in gewisser Hinsicht, dass man davon ausgeht, dass unser Wissen irgendwo begrenzt ist. Also, dass wir ganz wenig letztgültiges Wissen haben, wie die Dinge laufen müssen, wie die Dinge laufen werden, dass es eine gewisse Offenheit braucht. Und wenn man zu sehr gesellschaftlich auf diesen Trichter kommt, wir wissen alles, wir können alles und wir machen alles, dann kommt man ja sehr schnell tatsächlich bei einer festgelegten Gesellschaft raus. Und das ist ja genau das, was wir, würde ich sagen, beim Klima sehen. Also der Glaube, wir wissen ganz genau, wie das alles ist und wie es laufen wird, führt im Endeffekt dann zu einer autoritären Gesellschaft.
Ja, aber das ist ja eine Versteinerung, das ist ein Fossil.
Ja, ja, natürlich.
Das ist vor allen Dingen auch gar nicht überlebensfähig, weil da draußen, der Rest, das sind ja nur 80 Millionen, die jetzt so zu Fossilien werden, wenn das stimmt, was Sie da beschreiben. Ja. Also es ist eine visionslose Gesellschaft, die nur noch den Mangel verwaltet. Also was ist das? Ja, das ist die Ulrike Herrmann, das ist Mangelverwaltung. Um wie viel Jahrmillionen will man das machen? Ja. Und meint man, dass man über Jahrmillionen das überleben wird? Weil da draußen, also in der Meinung waren vielleicht die Dinosaurier, dass da nichts Neues mehr kommt. Da kommt aber was Neues und dann sind die Dinosaurier auf einmal weg vom Fenster. Ja. Weil das Grundprinzip des Universums, übergeordnet sogar über das Leben noch, also auch in einem unbelebten Saal, ist die Weiterentwicklung. Ja. Das Universum entwickelt sich immer weiter. Ja, also zu komplexeren Strukturen, jetzt zum Beispiel die KI. Und das finde ich also äußerst bedauerlich, dass Deutschland, aber das muss wohl mit dieser merkwürdigen Einstellung zu tun haben, die kannte ich jetzt nicht, dass man denkt, es gibt nichts Neues mehr. Also ja, die KI ist was Neues und natürlich wird da, also ich hatte vor vielen Jahren mal, weil ich ja Kernphysik, also die Fusionsprozesse in der Sonne war so mein Ausbildungsding und kannte mich auch ziemlich gut aus oder kenne mich ziemlich gut aus mit den verschiedenen Kernreaktortypen, hatte da Vorträge gehalten und da kam immer, ja, was ist denn mit Krebs? Ne? Und dann habe ich die Leute gefragt, ja Leute, okay, ihr habt Angst vor der Endlagerung und vor Kernenergie wegen der Strahlung. Strahlung macht Krebs. Was machen wir denn, wenn Krebs heilbar ist? Das Verständnis der Kommunikation zwischen den Zellen in unserem Körper. Weil Krebszellen sind Zellen, die wuchern, weil sie aus der Wachstumskontrolle des Menschen entkommen sind. Also der Organismus hat eine Wachstumskontrolle. Das soll also, so eine verdammte Zelle soll sich gefälligst nicht die ganze Zeit teilen, weil sie ja dann wuchert und dann stirbt man. Ja. Also ist es bei einer Verletzung, wenn ich mir jetzt hier einen Schnitt verursache, dann heilt die Haut, die teilt sich, aber das stoppt dann. Ne? So, und was wir eben nicht verstanden haben ist, wenn jetzt Krebszellen dieser Kontrolle entkommen, wie ich sie wieder einfangen kann. Mhm. Genau gesagt, muss ich dem Immunsystem mitteilen, immer, du hast da was übersehen, jetzt guck da mal. Ne? Und was dann passieren würde, ist, wenn ich das schaffe, wenn ich dem Immunsystem, das sind auch Zellen, mitteilen kann, das geht dann über solche kleinen mRNAs, das sind Kettenmoleküle, wenn ich das mitteile, dann gibt es eine Wunderheilung. Das wäre für uns eine Wunderheilung. Ich schlug eine Pille Krebs weg. Also weil das Immunsystem hat eine wahnsinnige Power, fehlerhafte Gewebestrukturen zu beseitigen. Die würden wupp weggehen, auch so ein Gehirntumor oder sowas. Brauchen sie gar keine. Das ist meine Vision. Ich habe immer so Visionen. Ne? Ja. Also wenn wir das verstehen, ne? Wir müssen dem Immunsystem helfen. Das sind eigentlich Krebs ist eben ein Fehler des Immunsystems. Das hat diese defekte Zelltypus, der sich dann wild teilt, nicht erkannt. Ja, und in dem Augenblick, wo wir Krebs heilen können, wäre auch die Gefahr der Radioaktivität sehr viel geringer. Ja. Also ist natürlich immer noch gefährlich, die Strahlung, aber es wäre jetzt nicht mehr der Riesenhorror. Es würde also da eine Verschiebung geben in der Wahrnehmung der Kernenergie. Ich will jetzt nicht unbedingt für Kernenergie reden, das müssen die Deutschen selber wissen, wie sie das machen wollen. Aber die Länder draußen setzen jetzt verschärft auf Kernenergie. Die haben auch nicht so viel Angst.
Ja.
Na gut, und ich denke und hoffe inständig, dass wir, meine ich jetzt die Medizinforschung, dass wir diese verdammten Krebszellen, also den Krebsmechanismus verstehen und dass wir diese interzelluläre Kommunikation, dass wir das auf die Reihe kriegen.
Na, ich meine jetzt, weil Sie es immer so sagen, in Deutschland, also ich würde sagen, vor allen Dingen, was wir gesellschaftlich haben, ist so das Eingedenken, also das Verständnis, dass so die Grenzen des Prognostizierbaren, Vorhersehbaren und auch ja des Wissens, wo die liegen. Also ich meine, ein großes Beispiel, was das ja, würde ich sagen, zeigt, ist die, ist in der Wirtschafts, ist in der quasi in der Ökonomie, wo er sozusagen, würde ich sagen, dem Sozialismus so ein bisschen vorausgegangen ist, ja dieses Bild auch, wie Sie es eigentlich gesagt haben, der Dampfmaschine, also die Wirtschaft als technische Mechanik.
Mhm.
Und wo sie sagen, wir machen das und dann folgt das. Und so hat man die Wirtschaft gesehen. Und dann kommt man natürlich auf die geniale Idee, naja, dann machen wir eine Planwirtschaft, ordnen das alles an und dann funktioniert es ja am besten. Und dann ist das irgendwie gescheitert. Und dann hat man vielleicht irgendwann gemerkt, na, es ist eher so eine Art Organismus, sagt man ja jetzt, glaube ich. Also es ist keine technische Mechanik, sondern es ist ein organisches System,
ja,
was nicht prognostizierbar ist. Ja, und wo wir eigentlich sagen müssen, deswegen brauchen wir eigentlich eine freie Gesellschaft, weil wir es nicht prognostizieren, weil wir es nicht steuern, weil wir es nicht lenken können, weil wir gar nicht wissen, was das Beste sozusagen ist.
Also ich war lange der Meinung, dass eine freie Gesellschaft, wo jeder Mensch motiviert ist, sich voll einzubringen, weil er eben, also Meritokratie ist der etwas negative Begriff, dass man belohnt wird, wenn man sich einsetzt. Ja. Und das hat zur Folge, dass dieser einzelne Bürger in so einer Gesellschaft, in der also Leistung belohnt wird, also die volle Leistung bringt. Das ist dann Organismus, weil es natürlich immer noch eine arbeitsteilige Gesellschaft ist, die also nicht bloß aus Egomanen besteht, sondern in der Teams zusammenarbeiten oder ganze Wirtschaftsbereiche zusammen mit der Politik versuchen, den Gesamtstaat, das Gesamtsystem zu einem möglichst hohen Wohlstand zu bringen. Das ist ein Gleichgewicht aus diesem Egoismus. Ich möchte möglichst viel verdienen, möglichst viel Karriere machen und dem Antrieb, ja, ich weiß, ich darf das Gesamtsystem nicht zerstören, weil dann ist ja auch schlecht für mich. Ja. Und beim Sozialismus hat man so eine Überbetonung des Gesamtsystems. Ja, da wird also nicht mehr belohnt, wenn sich jemand so einsetzt. Und ich habe selber noch die DDR erlebt. Ja, war ich da mal mit Visum hingefahren. Man konnte mit so einem Einreisevisum aus Westdeutschland die DDR besuchen. Was mir da so aufgefallen ist, ist diese seltsame Apathie. Ja, also die Leute, ganz anders als in New York, wenn sie nach New York fahren auf dem Bürgersteig, die Leute rennen ja alle. Ja, die rennen da in ihr Büro und wenn Feierabend ist, rennen sie alle wieder. Die haben es immer ganz eilig. Die haben ganz viele Termine. Super aktiv. Währenddessen in diesen sozialistischen oder gar in China im Kommunismus, also in der Zeit bevor das so geöffnet wurde, da waren die sehr apathisch. Und dieses Apathische, ja, das führte natürlich dazu, wenn alle merken, es lohnt sich nicht, dass ich mich einsetze, dann ist der Gesamtorganismus, der stirbt dann eigentlich oder verarmt jedenfalls. Ne? Das heißt, sie brauchen so ein Gleichgewicht, also das Wort Organismus hat mir jetzt gut gefallen. Ja. Sie brauchen so ein Gleichgewicht, dass jeder Bürger sowohl an das Gesamtsystem denkt, als auch eine Belohnung bekommt, wenn er sich einsetzt. Ja. Also ein Wir-Gefühl, aber auch gleichzeitig eine Belohnung derer, die sich einsetzen. Das ist eigentlich diese soziale Marktwirtschaft. Ja. Das ist, glaube ich, eine verdammt gute Idee. Und ich selber habe so die ganze Zeit gelebt. Ich habe immer gedacht, na gut, also ist ja schön, wenn ich ein bisschen mehr Geld verdiene, kann ich mir endlich mal eine anständige Wohnung, vielleicht sogar ein Auto leisten. Aber ich habe mich auch um Leute gekümmert in der Uni, denen es jetzt nicht so super gut ging oder sowas und um die Uni insgesamt, um die am Leben zu erhalten. Ja, das wäre so mein Aspekt. War das, was Sie gefragt haben?
Nee, ich wollte es nur mal so in den Raum stellen, weil ich also diesen Titel von Ihnen, Grenzen des Wissens, irgendwie ganz spannend finde. Und das so ein Beispiel ist, finde ich, wo man lange überschätzt hat, das menschliche Wissen. Oder die Planbarkeit von Dingen.
Mhm. Ja, und im wirtschaftlich-sozialen Bereich oder gesellschaftlichen Bereich, da tappen die Leute ja auch so eigentlich ein bisschen im Düsteren. Es gibt da diese Wirtschaftstheorien oder auch die politischen Theorien und trotzdem entwickelt sich so ein System wie jetzt Deutschland oder ganz Europa ja nach irgendwie, das kommt mir so vor wie so ein Zufallsprozess. Ja, das ist ja gar nicht, es hat sich doch keiner überlegt, was jetzt aus Deutschland geworden ist, oder?
Ja, aber ich, also gut, das werden wir jetzt sehr philosophisch vielleicht, aber
ah, okay.
Ich, nee, aber aber ich bin da ihrer Ansicht, also ich bin aber auch immer der Ansicht, dass auch schon im Alltagsleben, gerade wenn man sich so Unternehmen anguckt, die Menschen einen irrsinnigen, geradezu verrückten Glauben daran haben, was sie alles planen und beschließen könnten. Weil egal in welche, also jedenfalls, vielleicht ist es aber auch der Journalismus, der so chaotisch ist. Also ich habe ja noch nie erlebt, dass ein Plan, wie er gefestigt wurde, im Ernst so aufgegangen ist, wie er ist. Sondern die Erfolge, die werden doch im Endeffekt alle zufällig produziert. Weil man vielleicht in die richtige Richtung gelaufen ist oder so. Ja, aber die, also ich finde das schon oft bizarr, auch politisch natürlich jetzt gerade, wenn wir sehen, wir planen mit den Billionen und so weiter in 10 Jahren. Ja, also die maßlose Überschätzung dessen, was überhaupt planbar ist, theoretisch überhaupt planbar ist.
Ja. Ich denke, man kann nur was ja China durchaus hat, sind diese langfristigen Planungen. Ja. Die haben diese 5-Jahrespläne und darüber hinaus noch ganz lange langfristige Strategien. Ja. Was wir hier in unseren Gesellschaften machen müssen, ist, glaube ich, dass man schon einen Plan vielleicht braucht jetzt, meinetwegen für diese 4 Jahre. Aber wenn man feststellt, das ist jetzt nicht so eine gute Entwicklung, muss man das korrigieren. Man darf da nicht dran festhalten aus irgendeiner ideologischen Überzeugung heraus. Ja. Also, dass man Korrekturen zulässt und ich weiß nicht, mir kommt es dann so vor, dass Deutschland, als würde das in eine Richtung, also meinetwegen mit der Windenergie oder Solarenergie, dann haben sie gesagt, gut, wir brauchen wegen dem Klima jetzt Solarzellen und Windenergie. Aber das geht ja bis ins Manische. Es hört einfach nicht auf. Also sie bauen einfach immer weiter Windräder. Ja. Also können sie, also man würde ja mal denken, irgendwann sind genug Windräder da, vielleicht genug Solarzellen, vielleicht braucht man dann noch was für die Grundlast oder so. Das wird nicht korrigiert, sondern also würde man zu sehr an einem Plan, also keine Ahnung. Also das ist jedenfalls in meinen Augen nicht logisch, sondern eher so manisch.
Ist es manisch? Das?
Manisch?
Ja. Gegenteil von depressiv, oder? Aber ich finde auch schon, Marcel Fratscher, das ist ja schon so ein Running Gag, fordert ja immer 100 Milliarden, egal was passiert, sind ja immer 100 Milliarden jetzt nötig. Oder die Bundesregierung redet ja immer jetzt davon, eben 500 Milliarden und 1 Billion und dann machen wir in 10 Jahren dies. Und ich muss sagen, ich lache dann immer, wenn ich das sehe, weil ich halte das schon für prinzipiell unmöglich, so Pläne in dieser Größenordnung zu machen.
Ja, das ist einfach Planwirtschaft. Also was ich denke, ich bin jetzt eher so ein Wirtschaftsliberaler. Ich denke, wie beim Immunsystem im Körper, die Kraft liegt im Immunsystem, also in dem Fall in den einzelnen Bürgern. Man muss für die Bürger eine gute Plattform schaffen, also wo sie gut agieren können, eine freie Wirtschaft, also einigermaßen freie Wirtschaft und gute Bedingungen, das heißt preiswerte Energie, weil Energie braucht man für den Betrieb einer Gesellschaft. Vernünftige gesetzlichen Rahmen, keine Überregulierung und so weiter. Und dann kommt jeder einzelne Bürger kommt dann ins Rennen. Und dann wird eben, wie in China, das ist ja eigentlich nicht frei, aber dann wird die Solarenergie im freien Markt so billig, dass sie kompetitiv ist. Ja? Also nicht mit Subventionen irgendwas zu Teures hochhalten, sondern dass die Bürger oder die Leute, die ein Unternehmen haben, gezwungen werden, im Wettbewerb zu bestehen. Und dann optimieren sie aus eigenem Antrieb heraus die Dinge, wie zum Beispiel die Elektroautos. Ja. Weiß nicht, wie China das macht. Mir ist das ein bisschen unklar. Die scheinen irgendwie so ein Hybridsystem zu haben aus einer autoritären Gesellschaft, aber dann doch wieder partiell eine freie Gesellschaft. Sonst können die doch nicht so eine Leistung bringen.
Ja, gut, aber ich würde sagen, auch bei China ist es ja immer so, da wo sie partiell Freiheit zulassen, da ist es erfolgreich. Aber da wo sie ihre Planwirtschaft machen, ist es ja auch wieder spektakulär unerfolgreich. Also diese Baukrisen und so weiter, die produzieren. Also ich weiß gar nicht, ob immer gesagt, China dieses Hybridsystem. China hat sich ein bisschen geöffnet. Das hat China auch erfolgreich gemacht.
Ja.
Aber deswegen glaube ich noch nicht, dass das System jetzt unserem irgendwie überlegen wäre eigentlich.
Ja, mal abwarten. Auf jeden Fall, was man immer wieder sieht, ist da, wo man den Bürgern die Freiheit lässt, im freien Wettbewerb zu bestehen und eine Plattform schafft aus gesetzlichen Regulierungen und Energie, wie ich es gerade sagte. Diese gesellschaftlichen Systeme blühen auf. Und ich hatte mich jetzt eben sehr genau mit Singapur beschäftigt, die ja seit 1965 da so eine enorme Blüte erlebt haben. Die Faktoren, die sind da drin, den einzelnen Bürger dazu zu bringen, sich erstmal maximal zu bilden, vernünftigen Beruf zu erlernen und dann im freien Wettbewerb zu Wohlstand zu kommen. Und das bringt die Gesamtgesellschaft total nach vorne, nicht die Planwirtschaft.
Ja. Ich glaube, wir machen hier mal so langsam einen Punkt. Aber Sie können gerne auch noch ein Schlusswort machen zum Thema Grenzen des Wissens.
Ja, also was meine Zuhörer von meinem Kanal eigentlich immer mal wieder sagen, ist, dass so ein Merkmal von mir der Optimismus ist. Mhm. Ich bin eigentlich für die gesamte Menschheit total optimistisch. Ich glaube nicht, dass wir an 2 Grad oder 3 Grad Klimaerwärmung sterben. Ich bin auch absolut sicher, dass wir mit der Verknappung der Rohstoffe oder anderen Limitierungen zurechtkommen. Und ich kann nur hoffen, dass die Menschheit mal irgendwann davon loskommt, sich gegenseitig mit Kriegen zu überziehen. Ja, und dass man mal lernt, auch mit Aggressoren, ohne in den nächsten Atomkrieg reinzurennen, klarzukommen. Ja, ich meine jetzt also Russland, dass man da also deeskaliert, wäre so meine Meinung. Aber ansonsten bin ich total optimistisch, dass es eine weitere Entwicklung gibt. Was mich traurig stimmt, ist, dass ich glaube, dass jetzt die Zukunft in Asien passiert. Und wenn Deutschland so weitermacht wie jetzt, wird es abgehängt.
Professor Gantefer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sind nicht zu weit abgestürzt und die Ausflüge in die Quantenmechanik haben nicht für alle Zeit den YouTube-Algorithmus für diesen Kanal zerstört. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, all das, was wir machen, gibt es kostenlos für jeden. Nur dank Ihrer Unterstützung, dank Ihrer finanziellen Unterstützung. Also wenn Ihnen das gefällt, wenn Sie möchten, dass wir das öfter, mehr, noch stärker, noch besser machen können, dann überlegen Sie doch, ob Sie Apollo News auch fördern und unterstützen möchten. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.